Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ende der Woche ist es dann soweit. Es geht rund beim World Cup of Darts in Frankfurt. Die PDC versammelt die Nationen der Erde, hätte ich fast gesagt, um den Teamweltmeister im Dartsport auszuspielen. Und darauf wollen wir heute dann mal ganz groß vorausblicken. Bei mir ist die Vorfreude auf jeden Fall riesig. Mein Name ist Moritz Kethner und ich hoffe, Kevin Barth an meiner Seite geht es ganz ähnlich.
Ja, es ist ein sehr anderes Turnier im Jahr, was dem Sport, finde ich, gut tut. Und das sorgt auf jeden Fall auch dafür, dass ich das Ganze interessant finde und mich darauf freue, definitiv.
Stichwort Freude ist auch für uns, dass wir auch wieder mal live hier aufnehmen, also gerne den Chat da nutzen oder für alle, die es im Nachgang sich anhören, gerne die Gelegenheiten auch in Zukunft nutzen, bei Twitch dann reinzuschauen, immer so die Kante 19 Uhr, dass man da auch mal zwischendurch so einen Kommentar mit reingibt, das nehmen wir echt gerne in die Sendung mit auf und ja, schauen einfach mal, was ihr so für Meinung habt, welche Teams vielleicht beim World Cup of Darts für euch für eine Überraschung sorgen können, wer die Favoriten sind, das werden wir heute alles so ein bisschen durchgehen und kleiner Werbeblock am Anfang, wer das hier und uns unterstützen möchte, kann das gerne auf den verschiedensten Wegen tun. Das Einfachste kostenlos ist, lest unsere Artikel, seid bei uns auf Social Media mit aktiv, überall wo Daten.de dran steht und wer den einen oder anderen Euro übrig hat, kann das zum Beispiel bei Patreon für uns tun, aber genau, keine Pflicht, alles möchten wir hier auch so verfügbar machen, wer das unterstützen möchte, darüber freuen wir uns dann einfach sehr. Ja, Fahrplan für diese Live-Sendung. Jetzt habe ich den World Cup of Darts so groß angekündigt, aber es war natürlich auch ein bisschen Wochenende Darts angesagt und das müssen wir natürlich auch ein bisschen hier noch verarbeiten. Das ist zum einen die European Darts Open in Leverkusen, die zu Ende gegangen ist mit Dave Chisnall als Sieger. Dann haben wir die Development Tour, die an diesem Wochenende gespielt wird und würde fast sagen, leider so gut aus deutscher Sicht, dass wir da auch echt ein paar Sachen zu sagen können. Bisschen was bunt durchmixtes, bevor wir dann im zweiten Part nur den World Cup dann für euch haben. Also wer sich das im Nachgang anhört, kann da gerne vorspringen, auch wenn das, was wir bis dahin haben, sicher sehr, sehr interessant ist. Und deswegen steigen wir auch, glaube ich, direkt ein mit den European Darts Open. Ich habe schon gesagt, Dave Chisnall ist der Sieger, nicht immer der Lieblingsspieler von unserem Korrespondenten, hätte ich was gesagt, Kevin Barth. der an diesem Abend von Leverkusen auf jeden Fall nicht sein A-Game braucht, auch nicht 85 gespielt hat, aber sich so irgendwie, ja, es war halt genug und irgendeiner musste den Abend halt gewinnen, ne?
Ja, also im Viertelfinale hat er mit Sicherheit auch das Glück, dass sein Gegner nach einer 5-3-Führung irgendwie spielen aufhört. Und Chizzy jetzt bis auf den 87er-Finish gar nichts so Spektakuläres braucht, um da irgendwie noch durchzukommen. Im Halbfinale ist sein Kontrahent Damon Hatter völlig abgemeldet. Das liegt nicht daran, dass Chizzy so gut spielt, sondern dass bei Hatter nicht viel geht. Chizzy 2-12, da hat er. Und sonst, ja, viel sechste Aufnahme, soweit ich das noch weiß, gewinnt das klar mit 7-1. Und das Endspiel, da ging es rauf und runter vom Niveau. Mal hatte der eine einen Geistesblitz und mal der andere. Das hätte auch in die andere Richtung, sprich an Ross Smith, gehen können. Am Ende war Chizzy dann aber da, hatte den ein oder anderen genialen Moment, macht 132 beim Stand von 6-6 zu und killt danach auch noch 100 ganz staubtrocken. Und das machst du dann eben mit der Erfahrung, die er hat und mit der Klasse, die er hat und mit dem beeindruckt sein, möchte ich heute zumindest mal kurz was über ihm ausschütten. Also es ist schon stark, dass jemand 2013 das erste European Tour Turnier gewinnt und dann 11 Jahre später wieder einen Titel holt, insgesamt auch schon 7-mal auf dieser Turnierserie triumphieren konnte. Also Hut ab, auch wenn man sich ja dann immer denkt, gestern habe ich auch wieder gelesen, er wäre ein Contender fürs World Matchplay. Das sind dann die Tweets, wo ich jetzt nicht, wo ich kurz denke, antworte ich jetzt drauf oder wo ich denke, okay, ich lasse es besser.
Obwohl ich ganz froh bin, dass du die Kurve gekriegt hast. Ich habe ja eben so ein bisschen anmoderiert, so nicht viel gebraucht, aber du sagst schon, die Momente waren ja auf jeden Fall da. Also 6-6 im Finale und Ross Smith war jetzt nicht so, als wäre er nicht im Finish-Bereich gewesen, sondern ja, der war ganz, ganz nah, auch selber an so einem großen Triumph, dementsprechend auch die Enttäuschung bei ihm, aber auch jetzt so ein Kandidat, der so langsam seinen ersten European-Tour-Titel, weiß nicht, verdient hätte, aber er kommt halt auch immer wieder in diese Final-Sessions vor.
Ja, hat zwischendurch ja auch 106 im Average gespielt, nicht in der Finalsession. Da übersteht der Matchstarts von Gian van Veen und hat ein bisschen Glück, dass Michael Smith irgendwann aufgefallen ist beim Rückstand von 2-6. Ach so, ich darf ja auch mitspielen. Also, dass es für Smith halt einfach irgendwie später losging, für seinen Nachnamensvetter quasi. Ross Smith hat das grundsolide an dem Abend gemacht und hatte einfach auch seine Momente im Endspiel. Da gab es beim Stand von 3-3 Breakchancen. Er liegt 3-6 zurück, aber dann macht ihm Cheesy wieder die Tür auf und ich glaube 3-16 Data, die reichen dann, um zum 6-6 zu kommen. Er spielt ein richtig gutes nächstes Leg nach 12 Darts auf ich glaube 32 Rest gestanden, ja, und dann haut ihm Chizzy die 132 um die Ohren. Dann hat er bei 90 Rest im nächsten Leg noch eine Möglichkeit auf einen Hold, trifft die Triple 20 und trifft die Doppel 15 innen, also kriegt nur einen Dart darauf. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, als hätte Ross Smith keine Möglichkeiten gehabt, dieses Endspiel in seine Richtung zu drehen. Am Ende auch 4 Punkte mehr im Average von ihm. Aber ich denke, hier dann wieder ein Sieg der Erfahrung und für Ross Smith eine hoffentliche Lernkurve, die irgendwann zu einem entsprechenden Ende kommt. Ich meine, witzigerweise hat er ja die European Championship, also das Turnier, was im Regal über dieser European Tour genau drüber quasi ist, und worüber man sich ja qualifizieren kann, vom einen für das andere, das hat er ja schon gewonnen.
Ja, gegen Michael Smith auch, das ist dann die Parallele zum gestrigen Abend, dass sich Ross Smith so ein Spiel zieht, auch zieht er sich das Viertelfinale gegen Gian van Veen, der da auch durchaus ins Halbfinale hätte vordringen können, aber ja, 2 Matchstarts vergeben, muss man auch sagen, auch sonst eigentlich vielleicht noch zum Publikum insgesamt was gesagt, was insgesamt sehr stimmungsvoll war, aber da dann auch leider negativ aufgefallen ist und bei Van Veen auch saftig in den zweiten Matchstart reingepfiffen hat. Also, ja, was heißt das Publikum?
Ja,
das ist zu verallgemeinern. Ne? Es sind ja Einzelne, die da ausscheren, aber gerne deine
Meinung. Ich hab gar nicht so viel vom Publikum tatsächlich mitbekommen. Also, ich habe viel im Live-Score verfolgt, muss ich ehrlich sein. Habe aber auch einen Ausschnitt gesehen, der mich dann auch so ein bisschen zum Kopfschütteln gebracht hat. In dem Finale, wo fiel die 144?
Ich überlege gerade Ross Smith gedanklich im Finale. Ich habe es auch nur in deinem Bericht gelesen.
Ja, ich glaube auch. Genau, das war halt kurz vorher hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft den Ausgleich gegen die Schweiz erzielt. Und du merktest halt, dass das Finale irgendwie am Großteil des Publikums vorbeitröpfelt. Also es gab diesen riesen Jubel und die 144, die hat niemanden interessiert. Also wirklich, da sitzen, weiß ich nicht, 3000 Leute. Und das ist vielleicht auch etwas, was man für den World Cup in Frankfurt für den Samstag befürchten kann, wo ich dann halt auch denke, ja, also gerade wenn ich dann Karten für so einen Sport wie Dart habe, kann ich es dann nicht hinkriegen, irgendwie mal 1-2 Stunden nicht aufs Handy zu gucken. Deutschland war doch schon weiter. Also da habe ich ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil das ist einer Finalatmosphäre halt dann auch nicht unbedingt zuträglich. Aber verhindern tut es natürlich auch keiner, habe ich jetzt auch nicht gefordert, aber weiß ich nicht. Wenn ich zum Dart, ich erinnere mich noch, wie Elmar Paulke vor Jahren gesagt hat, und jetzt kommen noch die Ergebnisse vom Samstagnachmittag der Randsportart Fußball. Also wenn ich beim Dart bin, dann ist für mich halt einfach Dart. Aber ich weiß ganz genau, dass auch am Wochenende ein paar Journalistenkollegen vor Ort sein werden, die den Blick ab einem gewissen Moment gar nicht mehr richtig auf die Pfeile richten können. Und da bin ich dann irgendwie der falsche Ansprechpartner tatsächlich.
Wo wir da auch zu den Deutschen kommen jetzt gerade auch bei den European Darts Open hier nochmal. Vielleicht ein Wort ins Viertelfinale, da haben wir alle Spiele über die volle Distanz gesehen. Dort fällt dann neben einem Gian van Veen auch ein Ryan Searle auf, der die Hürde nicht nimmt, und ein Stephen Bunting, der am Nachmittag ein Average von 117 Punkten, der vierthöchste in der Historie, ins Board nagelt. Owen Bates in seinem ersten Achtelfinale da gründlich von der Bühne fegt, kann dann aber auch in Chisnell-Manier nicht anschließen, auch wenn der Floor bei Bunting ein bisschen ein höherer schon noch war. Aber
ja, weil Hatter, als ich geguckt habe, stand es 5-1 und Hatter hatte einen 107er Schnitt. Also, und dann ging bei Hatter plötzlich nichts mehr. Bunting kommt zurück, spielt dann aber auch nicht überragend, sondern kommt zurück, weil Hatter ihn zurückkommen lässt und kann es dann halt im Decider nicht nutzen, hat, glaube ich, auch diesen einen Matchstart für 72. Aber du hast schon recht, das sind, glaube ich, 25 Punkte Unterschied dann gewesen bei Bunting. War aber, glaube ich, für jeden dann schwer zu spielen, diese Phase, in der Hatter richtig abgegangen ist da in dem Moment. Aber ja, bei Bunting, da hat man ja jetzt letztens auch Videos gesehen, wo er gesagt hat, er wollte vor ein paar Jahren aufhören und so weiter. Und mit dem Masters-Titel für ihn mit Sicherheit eine wichtige Weiche gestellt. Aber ja, vor ein paar Monaten hätte man vielleicht auch denken können, dass ein Bunting mal am Ende da steht und dieses Turnier gewinnt und vielleicht mal jetzt den Schwung mitnehmen kann und das Potenzial dann jetzt mal wirklich ausschöpfen kann. Aber in solchen Momenten zeigt er dann halt auch wieder, dass er es nicht schafft.
Das gilt ganz knapp nur für Martin Schindler, der es in diesem Viertelfinale mit Michael Smith zu tun hatte. Und ich glaube, den besprechen wir dann von den Deutschen sicher als erstes, weil es war wieder ein, muss man sagen, absolut überzeugendes Wochenende von Schindler, der, wenn man auf die Punktzahlen alleine schaut, 103, 99 und 95 spielt und trotz dieses 95er Schnitts die Möglichkeit hat, das Spiel gegen Michael Smith 6-3 zu gewinnen. 152 Punkte auf der Uhr, trifft zweimal die Triple 20, aber die Doppel 16 will nicht. Später im Decider dann noch ein Dart auf Doppel 14, aber ja, weiß auch nicht, wie viel er sich vorzuwerfen hat, da Michael Smith auch wirklich dann diese letzten drei Legs, weiß nicht, ich glaube, in jedem auch 180 dabei, also ja, ordentlich Druck gemacht hat.
Ja, der Druck ist das eine und das Scoring von Martin, das vielleicht in einigen Momenten nicht mehr so da war, das andere. Also er hat auch schon im Vorfeld ein bisschen Glück, dass Smith ihm überhaupt noch die Chance gibt, das Match so offen zu gestalten. Also da gab es auch mal drei klare Darts bei 40 Rest, die der Bully Boy nicht nutzt. Und es sind beides Male Momente, die du ansprichst, die verpasste 152 und die verpasste 105, glaube ich, oder was das war. Das war dann immer Dart Nummer 15. Ja. Also er war nie in der Position, dass er sich mehr als einen klaren Dart erspielen konnte. Und in dem Fall war es, glaube ich, eher das Scoring als die vergebenen Doppel in diesem Spiel. Es gab dann gerade im Laufe des Spiels, hatte ich den Eindruck auch, dass sich beide nochmal hochschaukeln. Aber es war nicht konstant genug, auch wenn 95 immer noch ordentlich sind. Und es ist halt witzig, wenn man weiß, dass Martin vor 5 Jahren noch gesagt hat, ihm liegen eigentlich die Spiele auf dem Floor mehr als auf der Bühne. Dann ist halt jetzt Wahnsinn, wie sich das gedreht hat.
Es ist ja auch schön, wenn man bei einem 95er-Schnitt für Schindler auch sagt, da hat jetzt gar nicht alles rausgeholt. Ne? Also, dass einem das auch, ich will nicht sagen, negativ auffällt, weil so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Aber wie du schon sagst, dann kommen mal abschließend in einem Leck zweimal eine Aufnahme ohne Triple und man ist schon überrascht. Das gibt es auch noch bei Martin. Also, das ist ja schon auch die Fortentwicklung, die dann auch so Richtung...
Er fängt den Decider mit 60 an,
genau,
wo du gerade drüber redest.
Die Aufnahme hatte ich nämlich auch im Kopf, aber er hat dann auch nur 100, nur 140, klar, kann das dann nicht mehr ganz aufholen, weil Michael Smith sich nach 12 Darts auf Tops stellt. Ja. Sei es drum, hat im Turnierverlauf aber auch echte Comeback-Qualität gezeigt.
Ja.
Gegen Dirk van Dolven wurde von Alding auch am Ja, am Nachmittag.
1-4 hinten und kommt dann richtig gut zurück in der einen Situation, wo ich habe es auch nur von unterwegs verfolgt und der stand, glaube ich, bei 85, wo ich so dachte, okay, das muss er jetzt fast machen zum 12-Darter. Und dann fällt die halt auch und dann steht es 4-4 und einen Breakdart noch überstanden im Leck danach und ja, einerseits Dirk wieder stärker, andererseits hat dann Martin dem Ganzen schon sehr den Stempel aufgedrückt. Ich glaube, sich dann auch gesteigert von, als ich eingeschaltet habe bei 1,4, war, glaube ich, der Schnitt bei 92 und am Ende hat er ihn halt noch auf 99 gesteigert. Ich will nicht immer auf jeder Statistik rumreiten, aber da in 5 Lecks den Schnitt um 7 hoch, ist mindestens genauso beeindruckend, wie Hetta es dann gestern geschafft hat, in 5 Lecks von 107 auf 100 halt runterzufallen. Also das sind die Gegenbewegungen, die halt dann stattfinden. Und da sind mir die Tendenzen, wie was in einem Spiel passiert. Natürlich kann ich dann nicht nach einem Leck rausschauen und denken, oh, er ist von 125 auf 99 gefallen. Aber so, wenn ein Spiel über die ganze Distanz geht, dann finde ich, kann man schon solche Vergleiche ziehen. Und das war schon beeindruckend, was Martin da noch drauflegen konnte. Und auch am Samstag ein nicht so einfaches Spiel gegen Karel Sedlacek mit den richtigen Dingen im richtigen Moment für sich entschieden.
Das hätte es auch sein können für Gabriel Clemens. Ich mache jetzt den Sprung mal, um dieses World Cup-Team zusammen zu haben, der nämlich auch gegen Dirk van Dijvenbode gespielt hat. Das ist dann die wunderbare Überleitung. Gabriel Clemens, der im ersten Leck 170 kassiert, aber auch mit einem 142er Checkout zum 3-1 austeilt. Aber ja, was dann? Kriegt keinen Zugriff auf die Partie nach diesem hohen Finish.
Er hat halt dann aber auch Momente, wo er dann wirklich auch doppelt verpasst. Also mehrere Darts, also es geht, es fällt dann nichts mehr. Und es ist nicht das erste Mal, dass man so ein Spiel sieht und denkt, okay, da gab es Phasen, da lief es richtig gut. Da gab es Phasen, da hat er geführt. Bei uns im Forum hat das auch mal jemand aufgelistet. Da war immer 3-1 vorne, 2-0 vorne, solche Geschichten. Natürlich ist dann das Match noch nicht zu Ende, die Geschichte noch nicht zu Ende. Aber diese Momente, dass du den Eindruck hast, ach, geht doch. Aber es halt viel zu selten ein komplettes Match ist und dann immer was kommt, sei es eine 26 oder jetzt halt hier verpasste Doppel, du kannst es nicht, du kannst nicht eine Statistik heranziehen und sagen, das ist es allein, sondern generell Dinge zu Ende zu spielen und dann halt auch einen gewissen Gegnerdruck zu haben, weil Dirk das ja auch gut gemacht hat, kam halt noch dazu und dann ist halt dann halt einen gewissen Einbruch dann auch zu bekommen und den nicht da nicht gegensteuern zu können.
Du sagst schon, der Van Dijvenbode ist stärker geworden, dann brauchst du halt auch mal so einen 15-Data, weil dein Gegner dich sonst auch in der gleichen Anzahl halt breaken wird und das gelingt dann halt bei Gabriel Clemens in letzter Zeit ein paar Mal nicht. Das, ja, ich finde den Vergleich jetzt passt nicht ganz, aber ich habe da auch an Gervin Price gedacht, der das Ganze auf einem anderen Niveau macht, aber auch ja eigentlich das Problem hatte jetzt, dass er gut spielt, aber irgendwie gar kein Ergebnis gekriegt hat im Frühjahr. Bei der Premier League nicht und auch anderswo nicht. Und bei Gabriel Clemens ist das jetzt auch so ein bisschen gefangen in diesem Mittelmaß, wo du. Also es ist ja nicht schlecht, was er spielt. Am Ende steht ein 96er Schnitt, aber es ist halt mal Hü, mal Hot und im Mix kommt dann ein solider Schnitt bei raus, der bei dem Gegner trotzdem sehr viele Optionen anbietet, weil halt ja der ein 11 oder 12 da zwischendurch den Schnitt nach oben zieht und dann fällt halt nicht auf, dass da zu viele Möglichkeiten für den Gegner halt drin waren. Ne?
Ja, genau. Und es kommt halt gerade kein wirklicher Run groß zustande. Also es gab dieses Jahr dann auch, glaube ich, ein gutes European Tour Turnier, wo er dann auch im Viertelfinale stand. Aber es sind zu viele negative Ergebnisse. Es ist zu wenig Richtungsänderung dann auch da. Mhm. Es passieren viele Dinge, wo ich so denke, okay, habe ich jetzt in letzter Zeit leider schon gesehen. Und weiß ich, was jetzt vielleicht kommt. Und man guckt kein Spiel mehr von Gabriel Clemens und denkt sich, Ja, cool, aus 0-1 macht 3-1, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Man guckt und denkt, wo ist die Delle?
Ja, das ist auch, ja würde ich auch so sehen. Ich hatte noch eine Idee gerade dazu, aber die fällt mir noch ein. Ja, oder ähnliches bei Ricardo Pietrzko vielleicht, das ist, oder du sagst auch, man will, möchte sich auch so sein Narrativ basteln und sagen, so bei dem läuft das jetzt gut oder schlecht. Bei Gagas eben dieses European Tour Viertelfinale Knoten geplatzt, vermeintlich, und es bleibt aber so ein Auf und Ab, ne? Auch, ich meine, das liegt in der Natur des Sports an manchen Stellen, aber es ist dann schon auffällig bei ihm und auch eben bei Ricardo Pietrzko, der dieses Mal ja ordentlich spielt, aber halt auch nicht genug, um Kevin Dudes hier die Stirn zu bieten.
Ja, der am Donnerstag erst nachgerückt ist, weil wir 5 Absagen gehabt haben, was ja auch wieder ein Thema für sich ist, ne? Aber
gerne ausführen.
Naja, ach, also weiß ich nicht, dass dann, also bei gewissen Spielern weiß ich halt nicht, ne? Espinel, der dann meint, irgendwie auf der World Series spielen zu müssen unter Schmerzen und sich jetzt da irgendwie am Ellenbogen behandeln lassen muss, wo ich dann schon sage, komische Auswahl von Turnieren. Du bist nicht der Gott der Welt, also klingt ein bisschen harsch, aber wenn bei dir gewisse Ergebnisse rausfallen, dann wirst du diese Turniere wieder brauchen und dann wirst du Qualifikationen spielen müssen. Und ob das der Sinn sein kann, also da denkt mir jemand zu schnell, ist doch jetzt alles, ich kann doch jetzt das angenehme Profileben leben und muss nicht mehr hart arbeiten, und das missfällt mir so ein bisschen, muss ich gestehen. Aber Kevin Dutz, Nutznießer, der sich mit diesem Run dann ja auch in World Matchplay Contention wieder spielen konnte, ja, soweit ich das weiß. Und ja, Ricardo spielt nicht schlecht, aber schleppt sich halt auch durch dieses Jahr. Also, wo man dann weiß, okay, der hat eine Position, wo er dann jetzt auch die Möglichkeit bekommen wird, an einigen TV-Turnieren teilzunehmen. Und das ist Geld, das er einfach einstreichen kann, ohne groß was dafür tun zu müssen. Und vielleicht gibt es da ja doch nochmal einen Sieg und dann geht das Preisgeld technisch nochmal mehr. Also er ist noch in der Position, wo man sagen kann, okay, ist vielleicht eine Delle, die zur richtigen Zeit kommt, weil eine World Matchplay-Teilnahme, das gibt ja 10.000 Pfund. Egal, so nach dem Motto. Oder vielleicht platzt ja da dann der Knoten. Aber wir wissen auch, wie Ricardo dann theoretisch auch immer noch, Gefahr besteht aus meiner Sicht immer wieder auch, dann doch auch mal mit einem englischen Publikum reagieren kann. Ist mir im Moment alles zu instabil. Mal gute Körpersprache, mal denkt man, okay, sieht heute wieder nicht gut aus. Am Wochenende hat man mir gesagt, sei es wieder besser gewesen von der Körpersprache. Aber auch hier halt nicht das Ergebnis gegen einen Gegner, der eigentlich so vom Niveau her in seiner Kragenweite ist oder wo man sagt, ja, den kann man normalerweise auch packen.
Dann hast du eben schon die Absagen angesprochen. Für eine Absage gab es aber keinen Ersatz. Das ist dann auch aus deutscher Sicht sehr schade gewesen.
Ah, ja. Ich glaub,
Benny hat sich auch eigentlich sehr gefreut, mal ja, nach einiger Zeit wieder was von Nico Kurz zu sehen. Ich meine, ich war ja krankheitsbedingt. Dann die Absage für den Freitag, damit dann nur, in Anführungsstrichen, 3 Deutsche am Start. Wir hatten Nico Blum gegen eben erwähnten Kevin Dudes im Einsatz.
Ich war mehr drin für Nico. Also
knapp unter 80 im Schnitt geblieben. War auch nur 3-6, in Anführungsstrichen.
Ja, du hast immer wieder die Tür aufgemacht. Nico hat sie, glaube ich, 3-mal überworfen. 98, 72, ich weiß nicht, was noch. Also, das war interessant zu sehen, wie Nico sich dann da auch reingefuchst hat. Auch immer mehr, dann auch vom Scoring her. Aber es ist zu spät gewesen, dass er da so reingekommen ist und hat trotz allem auch nach wie vor die Dinge, die ihm Dudes hingelegt hat, halt nicht konsequent genug genommen. Und also an der Stelle war aus meiner Sicht mehr drin. Wenig bis gar nichts ging halt dann für einen weiteren Deutschen an diesem Nachmittag, der 0-6.
Genau.
Jan Dückers.
Dückers blieb kein Leck vergönnt gegen Richie Etthaus. Auch der hat jetzt keinen Dart zu einem anderen Stern gespielt. Dückers, glaube ich, leicht verbessert zu dem, was er gegen Martin Schindler vor einigen Wochen gespielt hat, aber eben
0 von 9 oder sowas auf die Doppel?
Habe ich jetzt nicht im Blick, aber klar, bei Etthaus Schnitt Anfang 80 sind auch einige Chancen dabei gewesen, genau.
Es gab, glaube ich, noch jemanden, der hat 22 Darts auf Doppel verpasst, aber scheißegal, wenn du im Decider 167 zumachst. Kevin Troppmann, Grüße. Sehr gut,
ja, 0-4 zurückgelegen. Auch da Matchstarts schon gehabt von Benjamin Brattnehmer und dann das im Decider. Also, ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal so ein Erstrundenmoment.
Soran Lerchbacher.
Ja, das war klar, dass du den direkt aus der Tasche ziehst. War auch nur 167, ne?
Gegen ja. Eben, Tricol steht, glaube ich, nach 9 auf 32 oder sowas.
Ja. Vor allem ist ja das Schwierigste vielleicht, wo die 161, die wird sehr häufig noch angegangen, deswegen auch häufig verpasst, aber eben, du musst das Triple wechseln, du musst das Bull kriegen und ich glaube, dieses Video, das wird Kevin Troppmann sehr schmecken, das läuft in Dauerschleife in mindestens die nächsten Monate, würde ich ihm auch nicht vergönnen, wenn es so wäre. Brattnehmer, wie gesagt, 2 Matchstarts, glaube ich, im Leck davor verpasst, auch dann im letzten muss er dem Ganzen zusehen, wie er auf 32 wartet.
Und am Tag danach kriegt Troppmann dann das Match gegen Stephen Bunting, wo aber halt auch, ich glaube, 9 Darts in einem Leck dabei waren in der entscheidenden Phase, die er dann halt nicht nutzt. Also da war noch ein bisschen mehr drin, aber bei Troppmann glaube ich, ja, er ist jung, er nimmt diese Bühnenerfahrung jetzt mit und ich bin gespannt, was er daraus macht. Also das ist ein weiterer Spieler, bei dem man so denkt, ja, wenn er das entsprechend katalysieren kann, entsprechend die richtigen Schlüsse daraus zieht, dann kann der sich auch stabilisieren.
Ja, das ist genau 3-3 stand und dann ja, stand er, glaube ich, schon bei 36 Rest, hatte Bunting noch gar keinen Finish oder stellte sich dann ein hohes Finish und kriegt das mit mehreren Aufnahmen nicht zu. Das wäre ein Riesending gewesen. Stattdessen kassiert er dann das vorentscheidende Break in dem Moment. Wer weiß, wie es gelaufen wäre. Ich glaube, den Deckel für die European Tour können wir dann erstmal zumachen.
Wolltest du noch über den 86er Average von Michael van Gerwen reden oder
Das nehmen wir, glaube ich, fast in den World Cup mit, so ein bisschen ja. Favoriten, denke, okay. Aber stimmt auch, ich habe das Spiel auch geschrieben oder musste das dann schnell zusammenfassen, habe dann auch gedacht, gut, was schreibst du jetzt darüber, über so ein Spiel, wo Van Gerwen, ja, teilweise wirklich von allen guten Geistern verlassen, also nach 21 Darts nicht auf einem Doppel angekommen, also da sind schon Lücken da, da haben Benny und ich letzte Woche schon ein bisschen gerätselt und überlegt, so, auch jetzt bei der World Series wollte man nicht so viel rein interpretieren, weil in einem Spiel spielt er 110, im nächsten Anfang 90. Aber das sind schon Lücken, über die wir dann auch mit dem niederländischen Team mit Sicherheit sprechen müssen. Mhm. Weil ich will die Chance nutzen, um jetzt auf das World Matchplay-Rennen ja zu gucken. Du hast eben nämlich schon gesagt, Kevin Dutz hat sich da nämlich mit diesem Wochenende mitten reingespielt. Und jetzt ist James Wade draußen, 500 Pfund. Ist der hinten dran? Ein World Matchplay ohne James Wade, das wäre schon verrückt. Ich meine, es war ja auch sein erster Major-Titel ja. Damals.
2007.
Im Jahr 2007, ganz genau. Und ist auch die einzige große Entscheidung, die noch gerne noch den Finalisten hinterherhängen.
Terry Jenkins.
Der vorher Phil Taylor im Halbfinale,
ja,
der
mich ja, richtig deutlich gebügelt
hat. Ne? Mhm. Aber ja, das ist die einzige Entscheidung, die noch so ganz groß aussteht, ob James Wade das jetzt packt, denn es sind nur noch 2 Players Championships. Dirk van Dooyen wurde auch 3.500 Pfund zurück, ähnlich wie Cullen Ritz und ja, wenn man
halt auch.
Genau, wenn man van Dooyen wurde und Wade rausnimmt, ist dann Clemens auch schon der dritthöchst gerankte in der normalen Order of Merit, der nicht mit dabei wäre. Aktuell Spieler wie Stephen Bunting, Chris Dobie, Ross Smith, die schieben sich in die gesetzte Position. Aber das werden wir dann im Vorlauf zum World Matchplay, denke ich, auch gut besprechen, wer da alles mit dabei ist. Dann
Barney.
Der Barney, ne? Ich wollte sogar irgendwas sagen, aber der war letztes Jahr ja auch schon dabei, ne? Also, der ja. Ist jetzt wieder ein regelmäßiger Gast und auf der Proto auch gute Ergebnisse. Wie viel?
Humphreys geschlagen in Leverkusen.
Wie viel kommt davon auf die Bühne, genau? Das gelungen. Werden wir sehen. Aber wir sind jetzt sehr auf den Deutschen, glaube ich, hängen geblieben, weil sonst wird das hier eine 2-Stunden-Folge, finde ich schon. Weil es gibt auch sehr viele deutsche Geschichten von der Development Tour. Ich fange aber mit der nicht-deutschen Geschichte an, denn ich habe es auch geschrieben, Historisches passiert in Wigan. Bo Greaves ist die erste Frau, die ein Development Tour Event gewinnt und das auch mit brutaler Qualität. 4x 100 plus im Turnierverlauf, ein Turnier-Average von knapp 96 Punkten. Das ist in diesem Jahr nur Wessel Neimann besser gelungen. Von vorne bis hinten eine Top-Performance und auch am restlichen Wochenende kommen noch drei Viertelfinals dann dazu für Bow and Arrow. Ja, gut, dass sie endlich den Schritt gemacht hat auf diese Development-Tour.
Ja, hat sich an den ersten Wochenenden ein bisschen warm gespielt. Da war ja dann auch, glaube ich, schon mal das ein oder andere Viertelfinale dabei. Ja. Nee, Wahnsinn. Also diese Qualität und dann auch diese Konstanz, das dann so zu machen. Ja, Respekt. Und ja, da haben viele Kontrahenten kein Land gesehen. Es ging kein einziges Match in den Decider. Das hast du, glaube ich, auch geschrieben. Sonst wüsste ich das nämlich nicht. Aber das ist ja beeindruckend. Sie setzt da neue Sphären. Also wenn es eine Dame gab, der man das zugetraut hat auf der Development Tour, dann war sie es. Und ja, sie hat einfach geliefert und hatte für den Sonntag nicht gemeldet. Wahrscheinlich wegen irgendwelcher anderer Verpflichtungen. Das war aber wohl auch schon mal bei einem anderen Wochenende so. Wer weiß, wo sie sonst noch stehen könnte, weil das ja auch tatsächlich zwei Turniere sind, die dann in der Rangliste fehlen.
Ja, und vor allem so ein Sieg, das habe ich mir nicht auch mitgenommen, der bringt ja mit 2.500 Pfund mehr als alles andere. Der Finalist kriegt nur 1.000. Also das Preisgeldgefälle ab da ist extrem. Wo ich immer mich frage, so das eigentlich auch nicht sein, dass du das ganze Turnier irgendwie Best of Seven spielst und dann am Ende ein Spiel, was dann wirklich nochmal entscheidet, so wer hat jetzt die Ausdauer, um sich noch 1.500 Pfund dann on top zu sichern? Das ist schon ein Riesending.
Du musst der Zweite muss mindestens 1,5 kriegen. Aus meiner Sicht.
Wäre ich auch, genau. Also hat man ja irgendwann mal so entschieden, dass
Dann
kann gerne 500 Pfund Preisgeld drauflegen, ne, auf den Sieger, dann kann man sagen, es gibt einen größeren Preispott.
Aber dann guck dir mal das Preisgeld beim World Cup an, wo man dann denkt, ach so, das ist ja relativ fair. Wieso? Wieso da? Also ist das so der kleinste gemeinsame Nenner? Aber da geht's und bei den Ranglistenturnieren, bei allen Ranglistenturnieren, mal abgesehen von, ich glaube, der Pro Tour teilweise. Also bei vielem anderen geht es dann wieder nicht. Das ist für mich, es ist keine Linie dahinter.
Ja, vor allem alles unter Hälfte finde ich auch echt hanebüchen, gerade bei den kurzen Distanzen. Ich verstehe, dass je weiter man nach unten Geld verteilen will, dann muss man es auch an mehr Spieler verteilen. Das erhöht natürlich immens den Gesamtpott, aber ja, weiß nicht, ich glaube bei den UK Open war es doch auch mal am extremsten oder European Championship, ich bin mir gar nicht sicher, da waren dann irgendwie 110 oder so 120.000 für den Sieger und der Finalist wurde mit 50 abgespeist. Ist dann aber ein Thema, wenn wir auf die Rangliste gucken, denn das hätte sich nämlich mehr bewegen können, weil einige Finalisten das erste Mal dabei waren. Daniel Perry jetzt hier in diesem Event, Angelo Balsamo ist noch so ein Name. Wir hatten einen Marvin van Velsen in einem Finale, Levi Frauenfelder auch. Also waren ein Wochenende der vielen ersten Finalisten, klar, Gian van Veen war nicht da, wir hatten Dylan Slevin auch im Einsatz in Leverkusen, also die konnten natürlich hier nicht mehr mit eingreifen.
Ja, und van Veen vielleicht gar nicht mehr, weil wer in den Top 32 der Welt steht, darf nicht mehr an Development Tour Turnieren teilnehmen, deshalb ja auch kein Luke Littler mehr. Und van Veen ist jetzt in den Top 32 der großen Weltrangliste.
Hat es nämlich an diesem Wochenende geschafft, ja. Also, war mir nämlich auch mal eine Zeit lang nicht sicher, ob es nur Anfang des Jahres einmal so eingeloggt wird, aber es kann mich auch an die Regel so erinnern. Nehmen wir aber vielleicht mit, dass das auch für deutsche Spieler gilt, die vielleicht jetzt nicht alle ein Finale erreicht haben. Das hat aber zumindest einer geschafft, nämlich Nico Springer. Es war eine tolle deutsche Bilanz insgesamt, aber sicher sticht er nochmal hinaus. Hat wieder mal gegen Wesley Neymar das Finale verloren, jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Finale gegen ihn. Aber da geht ja auch qualitativ alles in die richtige Richtung.
Ja, lustigerweise dann bei diesem Finalturnier alles unter 90 im Average gespielt, aber sonst auch eine hohe Konstanz. Also da steht ja Halbfinale, Finale, Viertelfinale, Achtelfinale. Gut, und dann gab es das eine Erstrunden aus, wo er den besten Schnitt aller in den letzten 256 spielt, aber glaube ich ein 12-Darter im Decider kassiert. Also das war ein sehr, sehr gutes Wochenende von Nico, der konstanteste, beste Deutsche, der jetzt auch aktuell zwar nicht auf einem WM-Platz steht, aber auf einem Tourkartenplatz. Das hast du ja auch aufgedröselt. Wollen wir erst nochmal darüber sprechen? Weil ansonsten hätte ich mir nämlich noch aufgeschrieben, was wir sonst noch aus deutscher Sicht
Dann nehmen wir gerne den Ranglistenpunkt mit auf, weil ich wollte auch sagen, Nico Springer, der verliert auch irgendwie nur gegen Top-Leute. Also er hat ja auch in diesem Jahr mal hintereinander dann gegen Bradley Brooks und Gian van Veen in der ersten Runde an zwei aufeinanderfolgenden Events ausscheiden dürfen. Also es braucht auch schon eine Menge, um ihn zu schlagen. Es ist halt nicht mal ein Spiel dabei, wo er irgendwie nur Anfang 80 spielt und das dann nicht noch irgendwie in seine Richtung lenken kann. Also es braucht eigentlich jedes Mal auch eine echte Top-Leistung des Gegners und das imponiert mir so, dass er wirklich so ein Basislevel hat, auch gerade in dieser kurzen Distanz, wo er immer drüber kommt und damit reicht das auch jedes Mal, um viel zu machen. Aber du sagst es eben, jetzt ist er die Platz 5 ist er in der Development Tour Order of Merit. Die Top 4, die besteht aber komplett aus Tourcard-Holdern. Ne? Also Van Veen, der ist ja sowieso safe, also mit Top 32. Und dann gibt es noch Wessel Neymann, Keane Barry und Nathan Rafferty. Barry, der jetzt die Rangliste aktuell anführt, wieder einen Titel auch geholt. Wenn man jetzt
Rafferty auch einen Titel geholt.
Wollte nämlich was zu Barry jetzt sagen, weil er führt. Der ist jetzt aktuell dann über diesen Weg auch für die WM qualifiziert, weil das Problem ist ja, dass die Pro-Tour sozusagen das höhere ist und wer sich über diesen Weg qualifiziert, der gibt dann Plätze auf der Development Tour frei und das ist eben für Van Veen und Neymann der Fall, der aktuell auf Platz 19 der Pro-Tour-Plätze für die WM steht, aber Keane Barry auf 57, Nathan Rafferty auf 68, also die sind schon ein bisschen dahinter, weswegen man auch aktuell davon ausgehen muss, dass diese Plätze dann an die beiden gehen könnten, solange sie ihre Top 4 verteidigen, deswegen umso bitterer, dass Nico Springer auch das direkte Duell gegen Nathan Rafferty verliert, als der dann seinen Titel im 14. Event sich schnappt.
Und, ja, okay. Ja.
Aber das ist dann halt diese Top 4.
Andererseits sind noch 9 Turniere auf der Development Tour zu spielen. Also bei Nico hat man gerade das Gefühl, auch vielleicht mit den Erfolgen der Next Gen lustigerweise so im Rücken, wo ich ja echt ein Verfechter bin von was soll das? Warum dürfen die da überhaupt spielen? Also ich habe euch letzte Woche zugehört, fand das gut, dass ihr das angesprochen habt. Ich hätte es viel radikaler gesagt. das scheint ihn so ein bisschen angepiekt zu haben. Und also bei Nico sehe ich jetzt gerade den Trend wieder nach oben gehen insgesamt. Klar, das Jahr ist noch lang. Da kann es bei allen noch viele Kurven in verrückte Richtungen geben. Aber wenn er die Turniere alle mitnimmt, rechne ich ihm immer noch realistische Chancen ein. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, schafft es eher Nico über diese Rangliste noch zur WM oder Dragutin Horvat über die Challenge Tour, dann ist meine Antwort klar. Dann sehe ich das deutlich realistischer bei Nico, weil ich bei ihm die Konstanz mehr sehe tatsächlich.
Die Frage ist halt, ob es ihm dann kostet, dass er diese Konstanz hat, weil eben wie gesagt, diese Preisgeldstruktur dafür sorgt, dass auch jeder Titel extrem krass einen nach vorne bringt. Das war jetzt auch bei Sebastian Białecki aus Polen der Fall, der das letzte Event sichert und katapultiert sich damit auch dann direkt auf Platz 6, ist jetzt der ärgste Verfolger. Danny Jansen ist dann noch dann hinter und dann kommt auch schon Bo Greaves, also das ist so eine Top 8, die sich ein bisschen auch abgesetzt hat, also wäre zumindest denkbar, dass sich zwischen diesen Spielern irgendwie dann die Tourkarten und WM-Plätze verteilen. Wäre natürlich auch cool, mit ein oder vielleicht sogar zwei Titeln da noch nach oben reinzustürmen. Und solange ja auch ein Wessel Neymann, sag ich mal, zum Beispiel regelmäßig Titel abräumt, ist das ja auch Preisgeld, was nicht so sehr an die anderen verteilt wird. Aber ja, Neymann, der hat es auch auf die Deutschen so ein bisschen abgesehen an diesem Wochenende. Das war War echt verrückt. Ich glaube, in einem Turnier hat er, glaube ich, vier Deutsche hintereinander zu Null geschlagen. Und ja, hat da so gar nichts offen gelassen. Ja, was können wir noch sonst erwähnen? Wir hatten Jannis Barkhausen mit einem Viertelfinale. Wir hatten Sascha Stuhl, der mal hier ein Viertelfinale mitnimmt.
Wir hatten Christopher Tonders im Viertelfinale. Ja. Wir hatten Dominik Grülich im Halbfinale, der wahrscheinlich immer noch nicht weiß, wie er das nach 3-0-Führung und unzähligen Matchstarts verloren hat. Erinnert mich auch an das Spiel, wo es um die Tourkarte ging, wo er ja auch gewinnen kann, wo sich viele gefragt haben, warum stellt er sich immer wieder 36? Also, wenn die 32 und die 40 doch alles gut funktioniert, ich verstehe das mit dem Lieblingsdoppel, aber in diesen Momenten, naja, und du hast die Achtelfinals angesprochen, das hatten wir für Robin Beger, für Felix Springer, für Andreas Bienert, überraschender Name, und für Marvin Kraft. Also es gab in verschiedenen Turnieren mehr als einen Deutschen in den Top 16. Es gab ganz verschiedene Geschichten, die an diesem Wochenende erzählt wurden. Wir können sie gar nicht alle uns anschauen, aber wenn man in die Rangliste guckt, dann sieht man natürlich, dass jemand wie Tonders, dass jemand wie Barkhausen, dass jemand wie Grülich, dass das dann auch Spieler sind, die sich in den Top 30 in der Rangliste festsetzen. Und wenn man davon ausgeht, dass wieder 80, 85 Ranglistenspieler sich am Ende für die PDC World Youth Championship qualifizieren können, dann ist bei diesen Ergebnissen, die es immer wieder aus deutscher Sicht gibt, sind da wieder viele Namen möglich, die dann bei diesem Ereignis vor Ort dabei sein können. Und vielleicht rutscht ja dann doch auch mal einer durch. Die Bilanz in den letzten Jahren war nicht gut, aber warum denn nicht?
Ja, vor allem sind auch viele dabei, wo ich halt sage, die können halt auch mal so einen Lauf. Also das ist ja bei der World Youth Championship dann auch ein sehr enges Format. Weiß auch nicht, wie es in diesem Jahr, weil es ja auch die Erweiterung auf 128 Spieler.
Ach, das auch noch.
Ja, gut. Sind genauso. Deswegen bin ich
auch mitspielen.
Ja, das ist der große Gedanke, nochmal nach England zu fliegen. Aber gut, Hoffnung mache ich mir natürlich nicht. Aber das Rätsel ist so ein bisschen up to 32 invited players. Also die PDC behält sich, glaube ich, auch vor, dann eben, glaube ich, insbesondere halt aus dem asiatischen Raum möglicherweise dann Spieler in diese World Youth Championship einzuladen. Oder da hast du halt vielleicht noch so die 2-3 Top 32, Littler, Van Veen, Rock, ja, 2001er, ne? Der hat auch noch nicht, hat noch nicht fertig mit der Development Tour.
Ja, die Tourcard-Holder, die dürften doch auch alle, wenn mich nicht alles täuscht, wenn sie wollten. Also. Ja,
genau, also.
Aber Moritz Kätner bei der World Youth Championship, die Geschichte, die würde ich gerne schreiben.
Dafür braucht es aber so ein Viertelfinale mal in England und das
ist schwierig. Ja, du kommst ein paar Mal in die letzten 64. Konstanz.
Ja, aber da ist das Problem, wie gesagt, dass je nachdem, wie viele Einladungen dabei sind, da braucht es schon regelmäßig auch mal ein paar 200 Pfunder, die bringen einem dann, glaube ich, da weit genug. Aber sei es drum, ist noch nicht auserzählt, vielleicht sprechen wir am Ende des Jahres da ganz anders drüber. Aber ich glaube, das.
Moritz Kätner!
Ich glaube, das reicht aber von der Development Tour so, vom Überblick, wie gesagt, man kann doch mal sagen, also absolut geile deutsche Bilanz. Und auch, glaube ich, so in den letzten Jahren hätte es das auch nicht gegeben, dass so ein Mix aus Spielern hier mit Achtelfinals, Viertelfinals dabei ist, wenn ich das nicht irgendwie verpasst habe. Klar war auch mal so eine Zeit lang diese Corona-Aufteilung in so eine European Ecke, ja. Das darf man auch nicht vergessen, da war natürlich dann auch mehr drin, aber wie viele Loster, jetzt.
Obwohl, ja, das war Challenge Tour, Entschuldigung.
Ja, aber wie viele den Weg da auch machen, ne? Und sagen, komm, ich fliege nach England, um ein paar Pfeile zu werfen. Das ist schon was anderes. Tja, dann habe ich noch so einen kleinen Zwischensprint vor dem World Cup of Darts mitgebracht, denn war noch mehr an diesem Wochenende los, bleiben auch in der Nähe von dem, was in Leverkusen gespielt wird, denn es wurde German Masters gespielt beim DDV. Da haben wir dann zum einen das Länderpokal-Event gehabt mit einem dramatischen Finale zwischen Niedersachsen und Bremen. Nach Einzel und Doppeln stand da unentschieden und dann ging es in diesem ich der das ja selten so verfolgt, aber dann auch im Streamer zwischendurch reingeguckt habe, dieses ominöse Team-Game, also 1001 und alle spielen mit der Van Hesse, verwandelt den Matchstart für Bremen. Das ist schon ganz cool zu sehen, da stehen dann also 16 Leute auf der Bühne und oder du siehst dann so, wie auch die Kamera, so alle, die da links von stehen, einfangen und am Ende entscheidet dann wirklich das allerletzte Leck da im Länderpokal und
spielen 8 gegen 8?
Meine ich, ne? Also ich
krass.
Ich habe überlegt, wer alles gespielt hat. Ich habe dann so ein bisschen durchgesäppt, weil, aber es ist als Teamgame aus und alle stehen sie da oben. Also es ist, wie gesagt, ich kenne mich mit den Modalitäten nicht ganz genau aus, weil in der Ecke bin ich selten unterwegs, aber das war dann mal ganz, ganz cool, sich das so anzuschauen.
Tja, ich finde es dann immer, wenn sie 4 gegen 4 spielen und nach jedem Leck gewechselt wird, na, dass dann du einmal rum, dass jeder mal gegen jeden gespielt hat und dann kann es halt auch sein, dass es 8-8 steht und dann muss da halt einer gepickt werden, der dieses allerletzte Leck quasi spielt. Das finde ich auch immer faszinierend. Aber Teamgame, man muss das ja mal rechnen. Ein 501-Spiel auf dem Level, vielleicht in 18 Darts, 1001, 36 Darts, Fragezeichen. Und wenn 8x3 Darts geworfen sind, dann kommt ja vielleicht, wenn es gut läuft, gar nicht mehr jeder ein zweites Mal dran.
Ja, schon verrückt so vom Modus am Ende, aber also finde das auch ganz cool, dass halt dann alle zusammen ja auch dieses Spiel dann gewinnen müssen, aber Rhythmus ist da natürlich dann gar nicht mehr drin, nur noch pure Nerven. Ja, dann am nächsten Tag Kai Gotthard nicht gezeigt, das ist nämlich der deutsche Meister, wenn man so will, 2024 gewinnt das Finale 5-2 gegen Luca Jäger, drückt ihm schöne 151 im letzten Leck dann zum Titel, also das war dann bei den Herren, bei den Damen gewinnt Irina Armstrong ebenfalls 5-2 im Finale gegen Michelle Dossong. Ich habe dann ins Jungfinale reingeguckt, Leopold Averbeck, der Gewinner, checkt 96 über Doppel 18, Doppel 20, also auch das ein sehr cooler Weg bei dem Mädchen Marie Huber, praktisch ohne Konkurrenz, meine ich, hat auch das Finale dann zu 0 gewonnen. Blick rüber zur WDF noch ganz kurz, in Ungarn wurde gespielt, bei den Damen Doppelschlag von Jitka Cisarova, Tschechien, und bei den Herren, wo der Rumäne Daniel Razzoveanu und jetzt Benjamin Pratnehmer, der am Samstag gewinnt, nachdem er ja wirklich am Freitagabend erst gegen Kevin Troppmann ausgeschieden ist, also das war dann eine coole Geschichte, also man muss ja auch sagen, Slowene, ne, reist dann aus Leverkusen nach Ungarn, um dann da in einem WDF-Turnier mitzuspielen, das ist dann schon verrückt, reist jetzt aber nicht zurück nach Deutschland, denn Slowenien ist ein Land, das nicht beim World Cup vertreten ist. Lustigerweise, wüsstest du es, Slowenien schon mal dabei gewesen?
Osman Kiamet.
Das hätte ich nicht erwartet, stark.
Ja. Und den zweiten, Mitja Habjan?
Nee, habe ich hier nicht drin.
Okay.
Aber Sebastian Petsiak.
Ah, der ist gestorben schon vor einer ganzen Weile. Ja, verunfallt, glaube ich.
Okay.
Das war auch mal jemand bei der PDC Europe, der da mehr gespielt hat. Ja, jetzt, wo du es sagst.
Das ist ganz interessant, aber dass die Slowenen ja wirklich einmal dabei waren, genauso wie die Slowaken, das ist dann irgendwie, die werden ja immer so zusammengesehen, obwohl die nicht mal mehr aneinander grenzen. Auch die so beim ersten World Cup dabei, danach nie wieder gesehen.
Wer war das für die Slowakei?
Ich hab's hier stehen. Willst du?
Ja, nee,
ein bisschen sag's Trivia. Mir. Peter Martin und Otto Smelik.
Den hätte ich nicht. Peter Martin hätte man drauf möglicherweise kommen können.
Ja, als man den Namen so liest, dann denkt man so, ja klar, aber also in welcher Schublade des Gedächtnisses will man den finden, ne?
Ja, Osman Kiamet hat halt auch schon mal bei der PDC-WM gespielt. Und ansonsten gibt es natürlich einige, die mir was sagen wegen der Super League Eastern Europe. Gott hab sie selig. Ja,
also geiles Turnier,
war schon ein tolles Turnier. Also das war schon nicht schlecht. Aber ich habe das allerletzte Finale vor Ort erlebt. Und bei einem Halbfinale bei 7-7 ging plötzlich der Fernseher über der Scheibe an, weil das war ja ein Casino, in dem gespielt wurde, und Hannes Schnier wirft Triple 20, Single 20 und setzt den letzten Dart an und dann geht über ihm der Fernseher an. Und dann Da geht der Dritte in die Triple 1. Das war schon so Dinge, wie du sie nur bei solchen Provisorien wie halt dann in einem Casino erlebst. Oder wenn dann plötzlich jemand auf Doppel steht und im Hintergrund kommt wieder die Melodie, dass jetzt die Blinds erhöht werden oder sowas. Und halt, das ist nicht so einfach, sich da zu konzentrieren.
Dann ist es ja schön, dass das beim World Cup auf einer Bühne gespielt wird, ja, ohne diese Nebenschauplätze. Prattnehmer, wie gesagt, das war jetzt, ich hatte erst gedacht, das wäre jetzt eine geile Überleitung, aber Slowenien ja gar nicht dabei. Die Überleitung von der WDF kriege ich jetzt aber mit Ben Robb, der hat nämlich in Neuseeland die New Zealand Open gewonnen, ist die neue Nummer 1 der WDF und reist dann also mit dem im Rücken zum World Cup of Darts. Und
wird gegen Deutschland spielen.
So sieht's nämlich aus. Vielleicht ja mit dem Start so beim World Cup noch so ein paar kleine Fakten. Wir haben schon eben gesagt, 2010 dann das erste Mal. 14. Auflage ist es in diesem Fall. Die Hälfte der Auflagen wurden auch in Frankfurt gespielt. Da sind wir auch in diesem Jahr zum dritten Mal in Serie und zum siebten Mal halt insgesamt. Rekordtitelträger England und die Niederlande mit je 4 Titeln. Aber das sind eben zwei Nationen, die zuletzt mit dem Finale 18. nichts zu tun hatten. Die Niederlande, genau, zuletzt 2018, England zuletzt 2020. Wales mit Gervin Price und Johnny Clayton ist Titelträger. Die haben das zum zweiten Mal auch zusammen geschafft. Und ja, das ist so das, worüber wir jetzt sprechen wollen. Preisgeld vielleicht noch. Du hast eben gesagt, pro Spieler als Sieg gibt es 40.000 und für die Finalisten jeweils 25.000. Also da nicht so großes Gefälle. Als Gruppenverlierer kriegt man leider nur so ein bisschen Geld für die Reisekasse mit, jeweils 2.500 beziehungsweise 2.000, wenn man da als Gruppendritter ausscheidet. Ich bringe direkt die kritische Frage von Anfang an. Ist mit Stimmung zu rechnen? Das haben wir auch in Leverkusen gesehen. Aber jetzt so dieses EM im Land, was erhoffst du hier da in der Halle oder befürchtest du auch?
Ich befürchte. Also ich habe heute die Akkreditierung abgeschickt für Samstagabend und für Sonntagnachmittag. Gerade für den Samstagabend muss ich mich wohl noch gedanklich wappnen. Also ich glaube, der Donnerstagabend wird einigermaßen gehen, wenn Deutschland spielt, weil soweit ich weiß, ist der Donnerstagabend ja tatsächlich, wenn ich richtig rechnen kann, das versuche ich zumindest, 2, 4, 8, 12, ist der Donnerstag und der Freitag bei der Fußball-EM spielfrei. Das heißt, das sollte einigermaßen erträglich sein an den beiden Tagen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die PDC? Wenn Deutschland weiterkommt, setzen sie die bewusst Samstagnachmittag an, damit irgendwie in der Halle noch in irgendeiner Form Fokus da ist. Oder setzen sie die auf Samstagabend? Kann ich mir aber bei der Lage mit 21 Uhr in Dortmund, dass da die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark ausscheiden wird, kann ich mir das nicht vorstellen.
Sind wir mal gespannt. Ist ja auch, ich habe nämlich gerade nochmal geguckt, Frankfurt ist dann auch so ein Thema. Am 1.7. Ist da dann wieder Fußball angesagt. Also das kriegt man dann mit dem World Cup of Darts ganz gut hin, dass das dann erst am Montag ist.
Wenn man guckt, dass sich 25 Millionen gestern dieses Spiel Deutschland gegen die Schweiz angeguckt hat, dann wird es genug Leute geben, die vielleicht gar nicht hingehen Samstagabend oder die es, wie ich es eben gesagt habe, nicht aushalten, nicht zu wissen, was passiert und dann welches Spiel auch immer, welche Spiele auch immer da stattfinden werden, glaube ich, mit einer interessanten Atmosphäre zu tun haben.
Das glaube ich und also ich teile die Befürchtung auch. Es ist auch die Frage, wie viel dann auch die möglicherweise auch Fans dann von anderen Nationen sich das gedacht haben, komm, das kombinieren wir mal ganz lustig, eben weil ja die meisten Achtelfinals noch am 1., 2., 7. dann noch folgen oder die dann sagen, Samstag zum Dart, Sonntag zum Fußball. Also bin mal sehr gespannt, was auch aus der Regel keine Fußballtrikots im Publikum
dann
zu machen
ist. Ich glaube, einiges auf die Ordner zu. Und wenn man jetzt weiß, dass Martin Schindler früher am Eingang gearbeitet hat als Steward.
Ja, das ist Sind wir mal gespannt, aber das Format gibt auf jeden Fall einige Spiele. Erstmal her, 40 Teams sind am Start und ja, es ist unverändert zum letzten Jahr 36 Teams in Dreiergruppen, wo dann jeweils auch nur der Beste weiterkommt, sodass dann 12 Teams aus den Gruppen weiterkommen. Wer damit rechnet, wird merken, für so ein Achtelfinale ist das ein bisschen wenig. Deswegen sind die Top 4 Nationen gesetzt, sprich Wales, England, die Niederlande, Schottland. Du setzt, glaube ich, schon an, aber jetzt mit einem Jahr Abstand jetzt auch zum ersten Mal, wo das so praktiziert wurde, das finde ich nachvollziehbar, weil die so weit weg sind, oder waren es nicht auch die Überraschungen gegen diese Nationen, die den World Cup auch in der Vergangenheit was Besonderes gemacht haben, gegeben haben?
Ja, aber damit es aufgeht, bräuchten wir ja dann 48 Nationen, oder?
Also, ja,
das ist eben die Frage, weiß ich nicht, wen man da dann noch hinkarren will. Also, ich find zumindest das Niveau mit den 40 Nationen, da fallen dann immer schon noch ein paar ab. Also, du kannst dem Dart nicht sagen, es gibt keine kleinen mehr. Das funktioniert so nicht. Also, ich finde es auch schade, dass die Top 4 nicht, also dass die so einen Welpenschutz haben. Mir fällt allerdings gerade, mir fällt gerade kein Modus ein. Wir könnten 10 Vierergruppen machen und dann die 10 Gruppen Ersten plus die 6 besten Gruppen Zweiten. Richtig schön alle verwirren. Finde ich auch nicht gut. Also ich finde es blöd, aber ich hätte gerade auch keine adäquat bessere Lösung, weil du musst ja auch mit dieser Zahl der Sessions klarkommen, dass du dieses Turnier in 3, 5, 7 Sessions abfrühstücken musst.
Ja, das passt dann, glaube ich, zu unserer Hoffnung, dass der World Cup of Darts insgesamt ein größeres Turnier wird. Aber ja, es ist vielleicht auch die Fantasie dabei, welche Länder man da noch dazu packen kann. Es gibt in diesem Jahr nur eine große Veränderung. Jetzt ist die Frage, wo hat man Taiwan ausgegraben, hier mitzuspielen?
Die haben sich doch bei einem Qualifier durchgesetzt.
Wie lief das in Asien? Da war ich nämlich auch in der Vorbereitung nicht auf der Spur.
Es gab Länder, die gesetzt waren und dann welche, die in einen Qualifier mussten. Bahrain war natürlich gesetzt.
Das ist die große Frage, das Gutdünken auch bei der Teamauswahl.
Ja, da ging es, glaube ich, teilweise über die Asian Tour und dann über die Bahrain-Liste.
Die Bahrain-Liste, ist das so eine?
Die liegt bei,
die liegt bei Hörn in der, liegt bei ihm
bald
in der Schublade.
Ja,
die Bahrain-Liste.
Genau. Exakt. Das ist die Reise von Barry Hearn nach Bahrain, Saudi-Arabien und wie er Dartpfeile in ein Ölfass wirft oder sowas. Ja, nächste Frage. Ich schweife ab.
Ja, aber also genau, da soll aber auch ausdrücken, also mir fehlt jetzt auch die Fantasie, irgendwie 48 Teams draus zu machen. Ja, es wäre schön, wenn irgendwie in Südamerika
Cresus-Salate für Argentinien.
Anders passiert, aber auch da hat man ja so ein bisschen irgendwann dieses Brasilien ist es immer abgeschafft und gemerkt, dass Brasilien vielleicht doch nicht die beste Darts-Nation Südamerikas ist, wenn man in anderen Ländern auch zwei gute findet, zum Beispiel in Guyana, was dann Kommentar auch gerne mal in Afrika verortet wird, aber sei es drum, ist dann ja auch ein Thema, in Afrika ist es halt Südafrika und mehr aktuell auch nicht. Es wäre natürlich die Hoffnung, dass man das irgendwie ausweiten kann. Aber
ja, dafür gibt es ja die African Darts Group, wo der Herr Devin Peterson seine Finger drin hat. Also vielleicht soll das peu à peu aufgebaut werden, so nach dem Motto. Sind wir gespannt, aber also 40 ist für mich jetzt schon eine nicht so schlechte Zahl. Gut, ich hätte auch mit 32 weiterleben können und dann halt in Gruppen. Ach, wie auch immer. Ich glaube, wir müssen damit erstmal zufrieden sein, weil wir wollten ja mehr Doppel und jetzt haben wir nur Doppel den ganzen World Cup durch, wie letztes Jahr auch, und das finden wir ja auch super. Also bei der PDC muss man ja schon mit dem froh sein, was man kriegt und denkt, was? Die kommen dem entgegen, was die Leute möchten. Was nicht, was die sie hören nicht nur auf den auf denjenigen, der einfach nur zahlt und keine Fragen stellt.
Tja, also was ich mir wünsche, ist den World Cup noch einen Tag länger vielleicht, aber dann wird man das hinkriegen, aber ja, das so, ich finde den Modus jetzt auch als kleine Übergangsphase ganz gut, aber dieses, dass die Top 4 dauerhaft gesetzt sind, weil es sagt ja auch keiner, dass das auf Dauer die Top 4 Nationen bleiben, wo man vielleicht in einer anderen Phase gesagt hätte, okay, das sind doch die vier Nationen, die wirklich glasklar die besten Dartspieler der Welt stellen. Das ist, ist die Frage, die man da beantworten muss. Sei es drum, wir gehen mit diesen 40 Teams rein und nutzen das dann auch, um ja, so einen kleinen Mythos mal aufzulösen. Oder ich habe das aufgeschnappt in einem Podcast-Element von Sky Sports. Da ging es dann natürlich auch darum, dass ein Luke Littler fehlt, was dem durchschnittlichen Dart-Zuschauer direkt auffallen wird, weil er sagt so, hey, das ist doch der Beste irgendwie und alle sprechen über den und jetzt ist er da gar nicht dabei. Da wurde dann auch so ein bisschen drüber diskutiert, ob nicht vielleicht statt immer die besten beiden der Order of Merit vielleicht nur der Beste auf der Order of Merit und dann eine so eine Wildcard gezogen wird, wo ich dann sage, ja, die PDC macht das teilweise, wenn man aufs Team USA irgendwie guckt, auch wenn ich da die Selektion nicht ganz genau weiß, wie die zustande gekommen ist. Dann wäre die Situation, dass ein Jules Van Dongen in den ersten 6 Monaten auf der Tour nicht genug Preisgeld gesammelt hat, um höher als Leonard Gates zu stehen, der sich für die UK Open qualifiziert hat. Aber wird dann eben Jules Van Dongen, weil er eine Tourcard hat, eingeladen. Was aber auch heißen soll, in den Regeln gibt es keine Vorgabe für die PDC. Also ne, in Order of Merit-Regeln steht eindeutig, also die Teilnehmer werden von der PDC ausgewählt. Und zwar völlig frei. Klar, das hat sich so ein bisschen etabliert, dass man sagt, okay, wir nehmen auch die von der Order of Merit, damit es nicht irgendwie Gestenker, gerade bei den Top-Leuten, glaube ich, geben kann, aber weiß nicht, was du jetzt da davon hältst oder die PDC das irgendwie transparenter machen muss oder
sie muss gar nichts
allgemein treffen müsste.
Sie ist eine Firma, sie muss gar nichts. Also,
ja, haben wir
sie
das.
Ist ihre Welt, ich lebe nur darin. Und Luke Littler wird noch viele World Cups spielen. Und
absolut.
Andererseits ist Michael Smith jetzt halt auch nicht derjenige, mit dem ich denke, dass England jemals einen World Cup gewinnt. Aber ja, wahrscheinlich wird man mich am Sonntagabend irgendwo hängen sehen oder sowas. Aber ich glaube, Humphreys Littler hätten schon eine richtig. Also ich habe das Problem, dass ich mir die Top 4 angucke und sage, da ist gerade keiner richtig in Form. Keiner der 8. Gar keiner. Und das ist mein Problem. Und wenn das Littler und Humphreys gewesen wären, dann wären das für mich die Favoriten gewesen, die ganz da oben irgendwo an der Decke gewesen wären. Und so aktuell denke ich so, wer denn? Also, wer von den 4? Wahrscheinlich vielleicht niemand? Und wer dann? Und das ist so mein... Ich habe heute Mittag mal geguckt, weil du mich ja bestimmt noch ein paar schlaue Dinge fragen wirst, wer irgendwie Favorit ist oder weiß ich nicht, aber ist für mich total schwer. Ich habe dann zwischendurch an Nordirland gedacht, weil ich so dachte, Josh Rock mit seiner Energie, der wieder aufkommt, der vielleicht auch richtig Bock hat, das erste Mal World Cup zu spielen und Nordirland hat vielleicht vor allem wegen Gurney nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Doppel ist, was gut geht. Dann Deutschland, Fragezeichen. Kollege Kevin Schulte hat ja gestern Abend gemeint, auf X, glaube ich, in einer Woche wird Deutschland Teamweltmeister im Dart sein. Und meine Antwort war, dein Wort in den Gehörgang eines gerade sehr unkonstanten deutschen Spielers. Es gehören immer 2 dazu, wo ich mal sehr gespannt bin. Also für mich steht Deutschland irgendwie auch auf dem Zettel. Ich habe irgendwie Nordirland mit dabei, aber ich habe keinen klaren Favoriten. Ich habe unter den Top 4 Nationen ist keiner der 8 gerade wirklich in Form. Michael Smith gestern im Halbfinale von Leverkusen, aber der kann halt am Wochenende auch schon wieder Grütze spielen.
Dann bin ich böse und frag dich, wer macht's denn?
Oh, wirklich, also.
Ganz dreckig, du die in der Tür.
Fuck. Ja, Wales verteidigt den Titel, was anderes. Also, die könnten einigermaßen stabil sein. Ich Würde mich aber auch nicht wundern, wenn Nordirland gegen Deutschland das Finale wäre. Aber bei Deutschland gibt es für mich halt den Clemens-Faktor, bei dem ich nicht weiß, wie groß er ist. Wie sehr der eine den anderen ziehen muss oder sowas. Das finde ich schwierig. Ich meine, wir sehen ja auch nur einmal im Jahr diese Art von Dartsport bei der PDC. Dieses Doppelspiel. Weshalb es auch sehr schwierig ist, sich nach einem World Cup hinzustellen und zu sagen, dieser Erfolg, der hat dann jetzt eine Auswirkung für den Rest der Saison. Das gibt jetzt viel Auftrieb. Das war ja selbst bei dem früheren Format nicht so. John Henderson hat den World Cup zusammen mit Peter Wright gewonnen. Und was hat sie ihm gebracht, außer 40.000 Preisgeld? Simon Whitlock zusammen mit Damon Hatter. Van Barneveld, den ersten mit Coe Stompé. Ist danach Stompé irgendwie nochmal explodiert? Nein. Also ich finde, man muss den World Cup in den luftleeren Raum tun, der er halt einfach ist, weil es was ganz anderes ist. Und freut sich, dass es den einmal im Jahr gibt, definitiv. Aber ich möchte danach nicht so viele Fragen gestellt bekommen, so nach dem Motto, was bedeutet das denn jetzt für Players Championship 17?
Den schreibe ich mir vielleicht auch für die Nachlese, aber es ist dann die Frage, wer das hier bearbeiten darf. Ich glaube aber, dass es bei England schon den Humphreys-Faktor ein bisschen gibt, weil auch der das erste Mal dabei ist. Und ich hatte auch das Gefühl, also oder allgemein bei England, dass seit Taylor nicht mehr war für die Engländer, dass da auch kein Team so richtig harmoniert oder so. Mhm. Harmoniert schon, aber auch von den Spielertypen so, dass man sagt, so, oh, das passt und hast du einen Rob Cross mit Michael Smith jetzt gehabt, dann hast du mal einen Chizzy da dazwischen gehabt, James Wade, der nach Titeln, glaube ich, dann auch ja noch einmal da drin war und das waren alles keine Spieler, wo du gedacht hast, ja, die gewinnen den World Cup, also deswegen glaube ich wirklich mit Humphreys, der seinen ersten World Cup spielt, haben die diesen Faktor drin, bin aber auch eher auf die zweiten Leute gespannt und weil eben bei Wales die Frage eben, wo steht Johnny Clayton? Also das weiß man ja absolut nicht. Irvin Price, der zuletzt wieder ein bisschen Auftrieb hat. In den Niederlanden Michael van Gerven, da können wir jetzt nämlich vielleicht eher Zeit darauf verwenden, ob er nicht der unkonstantere der beiden ist. Ja. Wo man in der Vergangenheit, da war mal hier Wattimeda dabei, dann war Van Duivenbode, Noppert, glaube ich, erst, dann Van Duivenbode. Es waren immer so Partner, Sieger, wo man ja, geguckt hat, wie es läuft. Ja.
Zuletzt Sieger 2018 mit Van Barneveld. Mhm. Und dann nicht mehr so viel. Also das ist eben so die Geschichte.
Auch zweimal gar nicht, ne? Muss man auch da noch dazwischen ja, werfen. Genau. Der kehrt jetzt ja auch zurück zum World Cup.
Zahn-OP letztes Jahr, glaube ich. Für mich ist Van Gerven und Noppert kein wirklich cooles Duo. Also cool muss es ja auch nicht sein, aber das sind nicht zwei Typen, die sich gegenseitig pushen können, die gemeinsam gut funktionieren. Zumindest ist das so mein Eindruck. Und Van Gerven ist aktuell auch überhaupt nicht in der Form, dass er jemanden mitziehen könnte. Also klar kann der dann mal am einen Tag richtig gut spielen, aber du hast sehr, sehr regelmäßig, du hast gerade regelmäßiger Durchhänger drin als diese Explosionen in die andere Richtung. Mhm, ja. Und dass das dann wirklich ein Wochenende beim World Cup gar nicht stattfindet. Ich glaube, es ist für ihn sehr schwierig, an ein Team zu denken, wenn die Baustellen bei sich individuell gerade so groß sind wie zuletzt 2010. Mhm.
Jetzt willst du am besten noch so auf diese WM-Niederlage 0-3 zum Einstieg eingehen. Nee, war das überhaupt für ein 10? Man weiß es nicht.
Aber was denn für eine? Gegen Menzo Suljovic?
Möglicherweise.
Also die gab es bei der WM 2011. Also,
verdammt, nein.
Ja. Und dann, keine Ahnung. Das habe ich schon lange nicht mehr angeguckt. Ich müsste das mal wieder auf YouTube. Vielen Dank. Also du hast mir jetzt
Ich will dir Gelegenheit geben, auch so die großen Szenen des, der österreichischen Dartsportgeschichte hier hin und wieder einzubringen. Ne? Das eben schon ganz unfreiwillig geklappt, aber jetzt,
Ist auch eine also, Geschichte. Ja, definitiv. Und Schottland, da kann man natürlich auch drüber reden. An Gary Anderson, der jetzt mehrere Sachen abgesagt hat, wo man nicht so genau weiß, wie geht's dem gesundheitlich oder kommt der jetzt und zerstört alles am Wochenende. Und auch bei Peter Wright, wo man nicht das Gefühl hat, dass der große Befreiungsschlag unmittelbar bevorsteht. Einerseits, wo dann die Leute sagen, ja, der ist so gut, dass der das früher oder später finden wird. Oder hat er einfach sich zu sehr in diese Materialspirale verrannt. Er ist Mitte 50, da stößt du den Bock nicht mehr so leicht mehr irgendwie wieder um. Das sind alles Faktoren, die man beim Team Schottland dazu tun muss. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie gut die beiden sich aktuell verstehen. Man hat da ja jetzt länger nichts mehr gehört, nachdem es vor Jahren ja diese Auseinandersetzung gab, wo man dann gesagt hat, wir spielen nicht zusammen. So.
Ja, das hat sich ja schon vor einigen Jahren erledigt und auch dann hat das ja auch auf der Bühne ganz gut geklappt. Jetzt sind wir auch bei den Teams drin und können dann ja, glaube ich, auch den Sprung in die Gruppenphase machen oder also Gruppe für Gruppe ein bisschen durchgehen. Klammer auf, wollen wir es aber vielleicht mit den deutschsprachigen anfangen oder zumindest die Teams einmal nennen. Also Deutschland mit Martin Schindler und Gabriel Clemens hatten wir schon. Dann die Österreicher mit Robi John Rodriguez und Menzo Suljovic. Das ist natürlich auch ein Traditionsduo. Jetzt gebe ich dir das auch nochmal so als Trivia-Question mit. wann haben die ihren ersten World Cup zusammen
die beiden
gespielt? Robi John und Menzo.
Moment kurz. 15.
14.
Ja. Und 15 gab es diese, war das 14 schon, dieses komische Spiel gegen Deutschland in Frankfurt, Deutschland gegen Österreich, wo Roby dem Publikum die Zunge rausgestreckt hat und ist sehr hitzig. Das war
15, aber weil das, ich guck's gerade, genau gegen Belgien sind sie davor im ersten Anlauf.
Ja, Menzo hat beim ersten Mal mit Mike Langendorf spielen dürfen, 2010. Mike, glaube ich, 161 mit Triple 19, Triple 18 Bull zwischendurch ausgemacht. Mit Dietmar Burger hat er auch spielen dürfen. Mit Roby, mit Soran und dann jetzt wieder mit Roby. Die beiden waren im Finale. Ich glaube, diesmal hängt wieder sehr viel von Mensur ab, der, glaube ich, jetzt wirklich wieder, also zumindest am Floor, sehr stabil spielt und Roby auf, ab, auf, ab, 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 auf, ab, 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 ab. Also, das
findest du das dann deswegen auch viel vom Menzo abhängig? Weil also den liebe ich nämlich, wie du sagst, auch eher als stabil und man weiß, was kommt. Also das, ob nicht eher Roby so das Thema ist, ob die es überhaupt aus der Gruppe jetzt böse formuliert, die rausschaffen.
Ja, oder dankbar finde nicht, eigentlich Österreich, China, Guyana. Also das mit Verlaub, also das sollte gerade noch gehen. Also, aber ich glaube, die beiden sind so erfahren, dass die sich schon auch in eine gewisse Rolle auch spielen können. Und dann, wird ja nach der Gruppenphase neu ausgelost. Das muss man ja auch sagen. Also, da werden dann die 12, die durchgekommen sind, werden dann halt in den Topf gepackt. Die 4 anderen werden gesetzt und dann wird halt gelost. Spannend. Und auch da kann natürlich ein bisschen Glück dazukommen. Ich glaube, Frankreich hat davon durchaus letztes Jahr profitiert. Und Österreich ist für mich schon auch ein Team, das in dieser Zusammensetzung weiterkommen kann. Das aber, das dann nicht im Achtelfinale irgendwie England oder Wales bekommen darf. Also wo ich jetzt nicht erwarte, dass die dann total über sich hinauswachsen. Österreich kann eine Rolle spielen, vielleicht bis ins Viertelfinale kommen. Da bräuchte es dann aber schon eine gewaltige Leistungssteigerung oder eine Konstanz, die Roby, glaube ich, aktuell selber nicht findet, schon eine Weile nicht mehr findet. Und auch bei Mensur weiß ich natürlich nicht, wie viel Resistenz da aktuell da ist, wenn es dann mal schlechter läuft, wie sehr er jemanden gerade mitziehen kann. Aber letztes Jahr waren das so ein bisschen vertauschte Rollen, weil Roby noch aufsteigend war und man irgendwie gedacht hat, hey, muss jetzt da derjenige, der den Anspruch hat, der Leader zu sein, jetzt ein bisschen zurückstecken, was nicht passiert ist. Ich glaube, jetzt, so wie es jetzt irgendwie wieder ist, dass das Mensur wieder besser spielt, passt es auch für das Team wieder besser.
Das ist die Gruppe F eben mit Österreich, China, Guyana, so die besten 12 nach der Top 4 sind da als Gruppenköpfe gesetzt. Deswegen ist Deutschland dann in Gruppe C gelandet als Siebter, spielen gegen Neuseeland und Finnland eben das Duo aus Ben Robb und Haupai Pua. Und bei den Finnen ist Marco Kantele der Rekordteilnehmer für die Finnen an der Seite von Teemu Haju. Das ist jetzt auch eine Gruppe, wo ich nicht mehr sehe. Ich habe irgendwo auch schaue ja auch bei X, Twitter, wie auch immer, gerne beim FDI, diesem Faria Darting Index von Darts Orakel rein. Da war irgendwie Deutschland nur mit irgendwie knapp 60% Weiterkommenswahrscheinlichkeit ausgestattet als eines der unwahrscheinlichsten Teams. Das liegt wahrscheinlich auch an dem leichten Tief, was Gabriel Clemens so ein bisschen hat. Aber ich habe jetzt auch bei den anderen beiden gerade bei den Finnen nicht das gesehen.
Nee, das nicht. Kantele
geht, glaube ich, auch auf European Tour mit Anfang 80 raus. Und
ich mache mir ein bisschen nicht, was Sorgen. Mir
gefährlich werden sollte.
Ja, gut, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Neuseeland. Mhm. Also, ich glaube, die WDF ist nicht mehr das, was sie früher mal war, aber da die Nummer 1 zu sein, das ist das eine. Und Herr Puha, der ja auch Tourkarteninhaber ist und da seine Erfahrungen sammelt, also ist für mich tricky. Ich sehe Deutschland auch weiterkommen. Aber Neuseeland könnte echt schon ein Test sein.
Und ist ja auch die Auslosung immer ganz interessant, oder dass dadurch natürlich auch dieser Spielplan vorgegeben wird, was ja dann Donnerstag wirklich direkt Einstieg im Spiel gegen Neuseeland bedeutet. Mhm. Also da wird man es dann direkt erfahren, auf jeden Fall.
Ja, du musst von Anfang an da sein. Also da weil dieses, du willst am Ende weiterkommen mit 2 Siegen, dass keiner mehr diese, weil diese Dreiergruppen haben natürlich diese eklige Konstellation, dass halt einfach am Ende alle 3 einen Sieg haben können. Ja.
Sind wir spannend. Das ist etwas, was, finde ich, bei der Schweiz in Gruppe B. Frage, wie es da dann laufen wird. Wir haben Stefan Belmont an der Seite von Bruno Stöckli. Zumindest auf PDC-Bühnen ein sehr unbekannter Name ist. Nordirland, du hast es angesprochen, das neue Duo Josh Rock, Brandon Dolan und dann eben Südafrika, die vertreten werden von Cameron Carolissen und Johan Geldenhuis. Also mit Carolissen haben wir auch bei der WM schon mal was anfangen können, der auch dann auf dieser African Tour auch mal zwischendurch echt gute Leistungen hat, wo man merkt, also man hat da keinen mehr, wie du schon sagtest, unter den letzten 16 ist keine Karnevalstruppe, sagte Herr Mertesacker einst. Also das nicht. Aber ja, ist der Gegner, den man schlagen muss aus Sicht der Schweiz. Und dann gucken, wie viel gegen Nordirland geht.
Ja, du hast halt auch die Geschichte. Ne? Und Stefan Belmont, der ist jetzt halt auch, er hatte das Viertelfinale auf der Pro-Tour, aber dann halt wieder keine gute Challenge-Tour. Er und die Bühne, das ist noch nicht die Symbiose, das ist noch nicht, dass er sich da so wohl fühlt. Und jetzt ist er aber halt derjenige, der mit Abstand die Schweizer Nummer 1 ist und da halt jemanden hat, Bruno Stöckli, bei dem du halt nicht weißt, wie ist das mit der Bühne, wie nervös ist der, wie sehr muss ich den mitziehen, wie sehr kann ich mich auf mich selber konzentrieren oder wie sehr muss ich nach jedem geworfenen Dart sagen, ist eh gut, Bruno, alles super, Bruno. Also jetzt nur mal so plakativ gesprochen. Mhm. Das heißt, wie viel hat Belmont auf der Bühne noch zusätzlich zum einfach Dartspielen zu tun? Natürlich, es gehört zum Doppel immer dazu, auch für den Gegner da zu sein und solche Geschichten. Aber es wird Doppel geben, bei denen es einfacher ist und bei denen es schwerer ist. Und es kann sich halt gerade aktuell kein Schweizer Doppel einspielen, in Anführungsstrichen, wie das bei anderen Nationen ist, die das schon häufiger so gemacht haben. Und für mich ist Nordirland hier schon ein bisschen klarer als Deutschland. Also ein bisschen.
Würde ich aber auch sehen, eben weil das Schweizer Duo, glaube ich, so. Ja, man kann es nicht genau ausrechnen. Da kommen wir auch, glaube ich, jetzt zu zumindest zwei Namen, die jetzt noch nicht so häufig oder eben noch gar nicht gefallen sind, wenn wir die Gruppen mal von vorne weg aufrollen. Das ist nämlich dann
Belgien.
Freust dich, ich überlasse dir direkt das Feld.
Belgien ist natürlich der Philippinen-Faktor da, weil die jedes Jahr ein Doppel haben, wo man sich so denkt, wenn die ihr Potenzial abrufen, dann. Und jetzt haben wir halt wieder einen neuen Spieler mit dabei. Klär mich kurz auf.
Ist nämlich genau das Spannende, weil wir haben ja auch so die Tourcard-Thematik jetzt dabei. Dann haben wir Christian Perez, der ja da bekannt ist. Und wir haben Alexis Toilo, der auch auf der Asian Tour, will ich sagen, alles wegrasiert. Aber die Tour dann mit Turniersiegen auch derart zu dominieren, glaube ich, das letzte Wochenende nicht mal mehr gespielt. Und ist in der Abwesenheit dann trotzdem klare Nummer 1 geblieben. Also
das ist für mich so der Faktor. Also für mich ist es jetzt nicht unbedingt Singapur. Das glänzt halt noch, weil es mal geglänzt hat.
Das ist übrigens die Analogie zu den Österreichern. Also Singapur seit 2014 sind die beiden ältesten Duos, was ihre Zusammensetzung betrifft oder das erste Mal zusammenspielen. Oh, Lim und Harris. Lim oder verschwägert.
Ja, also wenn die Philippinen, also ich würde mich hier auch trauen und zu sagen, dass ich hier an die Überraschung glaube, dass die Philippinen weiterkommen. Auch wenn ich überrascht war, wie viel Belgien letztes Jahr da noch rausgeholt hat mit den beiden Ego-Shootern. Und das wird dieses Jahr nichts anderes sein. Vielleicht benehmen sie sich ein bisschen mehr, aber ich glaube, in solchen Momenten, ich glaube, die Philippinen können Belgien wehtun. Definitiv. Und ja, es war schon ein paar Mal so, dass man dachte, oh, die Philippinen, und das ist halt so schade, ne? Da sind so viele Spieler mit Potenzial, aber so richtig zwei Absätzen, die es dann mal wirklich sind, das ist es dann halt nicht. Ilagen oder Illigan, wie man ihn auch immer nennen möchte, das war ja schon jemand, der bis auf wenige Ausnahmen auf der Bühne durchaus seine Schwierigkeiten gehabt hat und diesmal völlig neu, und da bin ich echt sehr gespannt, was da auf uns zukommt, und würde mich, wie gesagt, auf einen Überraschungstipp Philippinen trauen.
Ich würde auch das langsamste Spiel des World Cups predikten zwischen den Philippinen und Singapur. Weil Bo Lim ist jetzt ja auch nicht gerade dafür bekannt, ans Oki zu stürmen, ist vielleicht dann auch in seinem hohen Dartalter nicht mehr förderlich für die Präzision, und die Philippinen ja, man kennt ja mittlerweile die beliebte Geschichte von der WM, die warten quasi auf den oder aufs vermeintliche Schreiben des Gegners. Und haben deswegen so eine Riesenpause häufig drin. Also da macht natürlich auch der Rhythmus nochmal Wasser halt in diesem Spiel. Das bringt einen dann auch in die Gruppe D zu anderen Asiaten, nämlich Japan und Hongkong. Die wollen Australien herausfordern. Und da, glaube ich, stellt sich schon die Frage, inwieweit Damon Hatter Simon Whitlock mitziehen kann, der, wie du sagst, 2022 mit diesem gemeinsamen World Cup-Triumph nochmal was ganz Großes geschafft hat, aber auch so ein bisschen auf Abgesangskurs unterwegs.
Ja, du hast hier, glaube ich, für Australien den Vorteil, dass die beiden anderen Duos jetzt, dass da jetzt nicht durchgehend, also dass da nicht zwei sind, wo du denkst, hey, die können dir aber ordentlich einen überbraten. Also großen Respekt habe ich nach wie vor Man Lok Leung. Aber weiß halt nicht, inwiefern er dann in der Lage ist, das alles alleine zu ziehen. Also,
das ist schon ein spannendes Duo und auch sehr junges Duo mit Lok Yin Lee. Also sind beide ja noch sehr jung. Lok Yin Lee auch auf der Development Tour schon mal zumindest kleinere Erfolge gehabt. Aber man sagt, Leung hat es auf die Bühne schon bekommen bei der WM. Und zwar wie?
Ja. Gegen Rian von Feen, ja. Also ich fände es cool, wenn Hongkong das schafft, aber realistisch kommt Australien hier nochmal durch.
Das ist erstaunlich, dass man jetzt, weil die Japaner ja auch schon mal im Halbfinale gestanden, die aber natürlich jetzt von einem ganz anderen Duo vertreten werden, auch da wieder Asian Tour, die beiden besten aktuell sind Tomoya Goto und Ryusei Hashimoto. Bin ich auch, also finde ich Wundertüte in dieser Gruppe, weil irgendwie bei Hongkong weiß ich so, oder hat man so ein Gefühl, wie das funktionieren kann. Bei den Japanern weiß ich das so gar nicht. Und glaube auch, dass Damon Hatter da ganz gut, ja, Whitlock mit durch diese Gruppe schleifen kann. Bin ich, also weiß ich nicht, also Whitlock ist nochmal was anderes für das Land zu spielen. Das hat man schon häufig gesehen, aber um den mache ich mir da so ein bisschen Sorgen in dem Kontext. Geht's in Gruppe E? Da ist der asiatische Vertreter dann das eben angesprochene Taiwan oder chinesisch Taipei, wie es dann in den Sport, ja, Vertretungen immer heißt, in einer Gruppe mit Litauen und Gruppenkopf Irland, die wir jetzt auch noch so gar nicht hatten. Irland wird vertreten von William O'Connor und, jetzt Achtung, Keane Barry. Und die Litauer, die sind bekannt, Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas. Also, ja, gerade weil man das Duo schon kennt, ist auch die Frage, ob man da auch nicht viel mehr erwarten kann bei den Litauern.
Ja, eben. Also Spektakel wird das nicht von Taiwan, Taipei, Taipei, wie auch immer, erwarte ich jetzt als Debütant nicht sonderlich viel. Da wird sich's wahrscheinlich zwischen Irland und Litauen entscheiden und da hat Irland dann doch noch mal ein bisschen mehr Qualität und sollte das eigentlich machen.
Glaube ich, brauchen wir nicht viel überlegen. Das ist auch in diesen ersten Gruppen ja typisch, sagen wir, die noch hochgesetzten. Das ist häufig dann schon zwei Spieler aus der Top 64 und dann, ja, ist auch das, was dann zugelost wurde, muss man ja auch sagen, ist schon ziemlich das Gefälle. Da gibt es jetzt keinen Kracher. Das sind dann schon, die sind dann schon in den hinteren Gruppen gelandet. Machen gleich den Start mit der polnischen Gruppe, die gegen Norwegen und Ungarn ran müssen. Also Polen mit Krzysztof Ratajski und Radek Szaganski, also auch da,
Interessant auch.
ja, genau, ganz andere Kombi. Szaganski, der ja, weiß auch nicht, ob der mal unter der Flagge Irlands auch bei Turnieren mal gestartet war, aber ist ja bekannt, dass der
Tom Kirby.
in Irland lebt, genau, hat der sich darüber auch mal für den Grand Prix qualifiziert in der frühen Phase oder nur für die WM über den Weg. Aber sei es drum. Das ist eben die irische Connection und Norwegen, ja, Cord Dekker hat man natürlich im Blick den Namen und dann kommt so ein Name, Hakon Bjorge Helling. Muss ich zugeben, noch nie gehört vorher.
Nee, nee.
Ungarn auch ein Duo, Gábor Jagica und Nándor Major. Da hätte ich auch irgendwie mit anderen ungarischen Spielern, sei es in der Vergangenheit oder vielleicht auch aktuell, vielleicht eher eine Überraschung. Ausgerechnet.
Ja. Also klar Polen. Also Ungarn, da ist viel Talent, viel Nachwuchs da. Noch sind sie, glaube ich, nicht da angekommen, aber da bin ich gespannt, was wir in den kommenden Jahren sehen. Für den Moment werden sie in dieser Gruppe sich hinter Polen einreihen müssen, denke ich.
Glaube, da können wir es eh nicht schnell machen bei den polnischen Nachbarn aus Tschechien, Adam Gawlas und Karel Sedlacek, treffen mit ihrem Team, tja, auf Bahrain, bestehend aus Basem, Mahmud und dann kommt Duda Dura und aus Island Arngrímur Ólafsson und Petur Gudmundsson. Das sind jetzt gleich vier Namen, wo ich glaube, dass da beim World Cup auch irgendwie ein Team mit 2x5-0 durchgehen kann und ich weiß nicht, ob du jetzt in der Analyse noch irgendwie was ergänzen wolltest,
Nö,
sonst.
ich kann da wenig anderes entdecken. Das wird schwierig für beide, sehr schwierig, definitiv.
Oder werden sich sicher die Tschechen die Hände reiben, dass das so
Ja.
geklappt hat in der Losung. Kroatien haben wir dann. Dort ist dann Boris Kretschmer ja auch zuletzt sehr positiv aufgefallen. Romeo Grbavac auch auf der Challenge-Tour mal mit sehr guten Erfolgen. Ist vielleicht für mich so ein Team, was man nicht auf dem Zettel hat, wo aber auch die Teamchemie, glaube ich, ganz gut stimmen könnte, würde ich jetzt einfach mal so aus der Ferne
Ja.
behaupten. Malaysia ist dafür vielleicht der richtige Gegner in der Gruppe mit Modnazir Binyantan und Sik Wang Wong. Aber nicht der richtige Gegner ist für womöglich Kanada, wo Matt Campbell ja kürzlich in ein Protofinale reingegangen ist und David Cameron an seiner Seite hat.
Kroatien, Kanada, ja. Wird ein Spiel, was in beide Richtungen gehen kann. Also Respekt, da. Das ist vielleicht der Kracher, der einzige.
Das ist auch, also
Ach.
ich weiß auch nicht, auf wen ich mich festlegen. Also ich
Nee.
würde, glaube ich, sogar auf die Kroaten tendenziell gehen.
Ja, so das
Campbell
Gefühl
hat
habe ich.
mir an der Seite von Jeff Smith vielleicht auch besser gefallen. Jetzt hat sich eben David Cameron den Platz sichern können.
Ja, auch leicht Kroatien. Könnte aber über 9 Legs, obwohl spielen die Best of 7 oder Best of 9, ehrlich gesagt.
Gruppenphase sind wir Best of 9.
Ja,
Dachte ich gerade.
könnte. Könnte in so ein Deciding Leg gehen.
Ich nehme das zurück, Best of 7 natürlich.
Also dann könnte es in ein siebtes Leg gehen. Also, ja.
Nehmen wir das so. Das sehe ich übrigens in der Gruppe J, möglicherweise in allen Spielen.
Ja.
Frankreich, Lettland, Dänemark. Die Franzosen, weil sie eben auch zwei Tourcard-Holder haben, Thibaut Tricol, Jacques Labre, sind da gesetzter Kopf. Und dann die Letten mit Madars Rasma, der ja an die Seite gestellt bekommt, Valtas Melderis. Und ich auch nicht weiß, wie viel kommt da als Unterstützung die Dänen, Benjamin Reus und Klaus Bendix Nielsen. Also Reus, der eigentlich auch im letzten Jahr schon dabei war und echt
Ja, richtig gut.
gut gespielt hat. Also würde auch spontan die Dänen vorn sehen, weil die Franzosen, weiß ich nicht, das war mal so ein kurzer Hype oder man hat sich gefreut, dass also eines der großen Länder auch nochmal dann die ersten Dart-Profis hervorbringt, aber weiß nicht, wie du diese Gruppe
Ach, die
siehst.
beiden haben für mich eigentlich letztes Jahr harmoniert und
Das auf jeden Fall.
bei Dänemark weiß ich halt nicht, inwiefern dann Benjamin Reus das alles alleine ziehen muss. Also, das ausgeglichenste Team hat Frankreich. Ich sehe Frankreich leicht vorne, verstehe aber auch, dass du auf Dänemark gehst.
Das war jetzt auch so spontane Eingebung.
Ja,
Also,
ja, ja.
weil ich glaube, also ich finde, so Tricol, auch wenn er PDC-Bühne gespielt hat, hat mir das qualitativ nie ganz besonders gefallen. Also auch, weiß nicht, dann schon mal einiges, was am Doppel vorbeiging, nimmt sich nochmal die Zeit und es klappt doch nicht. Aber vielleicht sehe ich da auch zu viel Negatives jetzt aus dem Kurzzeitgedächtnis. Sei es drum, wir haben noch vielleicht einen zweiten, ja, Kracher, wenn man so will, nämlich zwischen Schweden und Spanien. In der vorletzten Gruppe. Jeffrey de Graaf und Oskar Lukasiak spielen gegen José Justicia und Jesus Noguera, vervollständigt für die Gruppe dann von Gibraltar. Ray Galliano, Justin Hewitt. Tja.
Tja. Ach, Schweden
Erzähl mir was.
hat da jetzt schon ein schlagkräftiges Doppel, das schlagkräftigste seit. Weiß ich nicht, ob es das jemals schon so gab. Also ich glaube, Spanien kann eng werden, aber da sehe ich jetzt halt auch keine große Weiterentwicklung bei den Spaniern. Keiner, der sich da hervortun würde. De Graaf hat sich richtig frei geschwommen, wie auch immer, in den letzten Wochen. Und ich sehe da Schweden schon vorne.
Ja, bin ich auch bei dir. Also ist die große Frage, was halt, wie gesagt, José Justicia, Jesús Noguera, das sind ja auch eigentlich beides sehr erfahren. Also, dass da jetzt ein sehr schlechtes Spiel bei rumkommt, davon gehe ich auch nicht aus. Also, das
Ja.
wird schon eine enge Kiste werden in der Gruppe. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Und dann sind wir schon am Ende angekommen und ja, auch
Sieht ganz
das,
interessant aus,
genauso,
Gruppe
das finde ich ist so irgendwie die. Obwohl es jetzt gar nicht von den Kontinenten verteilt, gar nicht der bunteste Mix meinetwegen ist, aber von den Namen der Nationen auf jeden Fall Portugal, USA, Italien.
alle
Das
mit
liegt,
einem Tourcard-Holder ja auch, ne?
genau, und das liegt nämlich genau daran, finde ich nämlich auch, weil du eben einen José de Sousa, der David Gomez an der Seite hat. Du hast bei den USA Danny Lobby Jr., der dann aber den zweiten Tourcard-Holder Jules van Dongen mit im Gepäck hat und bei den Italienern Michele Turetta, der erste italienische Tourcard-Holder mit Max Dalla Rosa. Und also das finde ich ist deswegen die coolste Gruppe, weil man nicht weiß, was man jeweils vom zweiten so richtig
Ja,
bekommt. Deswegen
ja.
Wenn wir nach dem ausgeglichenen Team gehen, dann bin ich schon fast bei den USA, die hier
ja.
vorne sind. Aber irgendwie, also.
Ich würde mir auch wünschen, dass da was. Ja, die Italiener wären so. Hätte ich Spaß dran. Kann mich da auch an einen World Cup 2013 erinnern, wo die richtig Spaß gemacht und sich ordentlich unter Wert ergebnistechnisch verkauft haben.
Das Spiel in Kanada. Damals, weil das im Decider auch entschieden wurde.
Ja, also der Verstand sagt USA, das Herz hofft auf Italien.
Herz hofft auf Italien. Ist natürlich in diesen Zeiten kein ungefährlicher Satz, aber ist ja gut, wenn du das hier im Dart-Kontext sehe ich das auch so. Ja. Weil auch die Portugiesen, weiß nicht, dass
Souza ist jetzt halt auch nicht der stabilste aktuell und Michele Toretta hat natürlich den Rückenwind von ich habe jetzt eine Tourkarte und so weiter. Also, aber das Souza natürlich mit der meisten Bühnenerfahrung. Man kann das hin und her drehen, diese Gruppe. Du hast schon recht, wir könnten jetzt eine Stunde. Warum haben wir keinen Podcast zur Gruppe L gemacht? Mit allen Spielern ein Interview geführt, ne? Sind ja Möglichkeiten. In irgendeiner verrauchten Soft-Tipp-Bar in Lissabon oder sowas.
Achso, ich dachte in einem Casino in Wien. Oder? Möglicherweise.
Tja, ja.
Aber das ist mit den Portugiesen, also ich finde, bei Südafrika zum Beispiel hast du so einen Devin Peterson, der egal wie er so auf der Tour gerade drauf war, dieses südafrikanische Team gezogen hat. Die haben auch nie besonders gut performt, aber hat irgendwie seinen Partner manchmal dazu bekommen, dass sie im Doppel dann in der ersten Runde auch die Siege irgendwie eingefahren haben. Ja. Und diesen manchmal auch Spaßfaktor, vielleicht den sehe ich bei Portugal halt nicht. Du hast José de Sousa, der unangefochten Nummer 1 ist und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht und dann scheiden die auch in dieser Gruppe aus. Ne? Also ist kein Team, wo ich sage, die machen jetzt mal überraschend einen Lauf ins Viertelfinale oder das sehe ich dann bei anderen Teams, wo es dieses Gefälle gibt, und eher. Meinetwegen irgendwie bei den Kroaten oder
Dänen, Fragezeichen.
Ja, also da sehe ich mehr.
Ja.
Sei es drum, das sind die Gruppen, wir haben die Teams mal so durchgespielt, jetzt kannst du vielleicht mit Abstand nochmal deinen Siegertipp aktualisieren, ob da aus den Gruppen noch irgendetwas ist, vielleicht auch mal eine ganz überraschende Geschichte, was ich aber bei dem langen Doppelformat ehrlicherweise auch wenig sehe.
Du hast England gesagt, ne?
Ja, da würde ich auch nicht von abrücken, glaube ich.
Ja, ich bleib dann auch bei Wales.
Wir sind bei den Top 4, die ausgeruht dann erst am Samstag in das Turniergeschehen eingreifen müssen. Davor ist halt die Gruppenphase durchzuspielen.
Ich sehe halt kein Team bei dem unter den 40, bei dem ich mir vorstellen kann, dass die konstant von der ersten bis zur letzten Sekunde richtig durchziehen, alles wegbügeln, so nach dem Motto. Also es wird am Ende vielleicht auch die Frage zu beantworten sein, wer in den schwächeren Momenten sich irgendwie durchwurschtelt.
Ja, in Gruppenphase, wie gesagt, wir haben ja nochmal nachgedacht, Best of 7 Legs. Dann geht's ab dem Achtelfinale direkt in Best of 15 Legs. Also da hat es dann auch durchaus 8-0s gegeben, was dann auch passieren kann. Erst im Finale geht die Distanz dann nochmal so richtig hoch auf Best of 19. Also das ist so vom Format noch mitzunehmen.
Ja.
Ja. Hast du noch sonst etwas so von aus dem Zuschauerbereich, aus dem vielleicht deutschsprachigen, was man jetzt so insgesamt vielleicht auch sagt, was ist so eine Erwartung, die man hat, kann man sagen, oh, so nochmal ein Halbfinale, das sollte man schon so als Ziel ausrufen, als Versuch, da nochmal hinzukommen. Klar, die Auslosung spielt dann auch ab dem Achtelfinale natürlich eine große Rolle, wie man dann im ersten Spiel schon mal spielt, aber
gerade aus deutscher Sicht ist so ein Halbfinale schon die Kragenweite, denke ich. Viertelfinale wird so ein Grundziel sein. Viertelfinale ist, finde ich, auch für Österreich realistisch. Bei der Schweiz wäre schon ein Weiterkommen echt voll, vielleicht auch über den Erwartungen.
Das ist so die deutschsprachige Sicht auf die Dinge, aber ich finde es auch halt ganz schwierig, so Belgien mit den Teamproblemen, war auch ja die Frage, also Kim Heibrechts, da war ich jetzt schon überrascht, dass die Schulterthematik da war und dann taucht er aber wenig später auch auf der Tour schon wieder auf und ist voll im Gange, ob das so das ganze Wochenende dann mitmacht, aber er wird es mit Sicherheit vorher sich auch gefragt haben und dann mit Ja beantwortet haben. Also aus der zweiten Reihe so Teams wie Australien, wo man halt irgendwie vorher auch mal dachte, das wäre ausgeglichener oder da sehe ich halt auch irgendwie nicht viel, was danach nach vorne hin passieren soll. Deswegen glaube ich aber, wird das echt ein cooler World Cup, weil, wie du sagst, es wird auf kleine Momente ankommen. Wer kann sich vielleicht in einem schwächeren Spiel durchsetzen? Und es gibt eben nicht diesen einen Riesenfavoriten, wo man sagt, der wird durch dieses Turnier durchmarschieren. Und ich glaube, das macht dann auch so ziemlich Laune. Ne?
Ja, definitiv.
Also
diese... Ja? Diese Ausgeglichenheit, die wir generell bei der PDC irgendwie gerade haben, bis auf ein, zwei Spieler, die kann hier halt auch zuschlagen. Und dafür hatten wir eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig Überraschungen. Also gebt uns mehr davon.
Ja, vor allem in der Vorbereitung oder jetzt, als die Auslosung raus war, was man dann nochmal geguckt hat, Neuseeland, was man so im Viertelfinale 2019, Japan, die mal im Halbfinale waren, die Iren, die ins Finale kommen oder Österreicher auch damals gegen Schottland, ne? Also wo auch jeweils der Underdog dann im ersten Einzel in Führung gegangen ist. Also ja, das bin ich mal gespannt, dass das mit diesem Modus dann auch weiter möglich ist. Wir haben uns nur Doppel gewünscht. Best of 15 ist dafür auch die richtige Distanz dann ab dem Achtelfinale. Wir sind gespannt. Donnerstagabend geht's los ab 19 Uhr in der Eissporthalle in Frankfurt. Dann geht es halt nachmittags, abends, am Freitag weiter, um die Gruppenphase zu vervollständigen. Dann gibt es die Final-Sessions. Tja, wir in Short Lake werden das dann nächste Woche natürlich alles aufdröseln. Im Nachhinein dann natürlich sagen, warum das alles genauso passiert ist, wie wir uns das gedacht haben. Und uns selber auf die Schulter klopfen ganz viel. Da gehen wir mal ganz fest von aus. Wir sehen von hier nicht die ganz riesen Überraschungen, aber hoffen, dass da doch ein bisschen was zusammenkommen. Tja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den World Cup of Darts, der seine Schatten vorauswirft und melden uns. Wir werden mal schauen, ob es mit einer Live-Folge dann nächste Woche klappt. Das ist noch nicht fix. Ihr werdet es dann auf den Social Medias sehen. Ich sage auf jeden Fall danke dir, Kevin, fürs Dabeisein, fürs Analysieren von diesen ganz wilden Teamkonstellationen, die wir so alle haben.
Ja, sehr gern. Und dann machen wir den Deckel drauf.
Nicht Moderator. Schön noch unseren Spruch draufgesetzt. Aber so ist es. Wir verabschieden uns von hier. Das war Shortleg, der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Macht's gut, genießt den World Cup. Bringt den Fußball da nicht mit rein. Und dann sehen wir uns hier sehr bald wieder. Bis dann. Ciao.